Morgen, meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen und damit auch die 66. Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien eröffnen. Auf der Tagesordnung stehen heute zwei Fachgespräche. Zum einen zum Gesetzentwurf zur erleichterten Durchsetzung der Rückgabe von NS-verfolgt entzogenem Kulturgut und zum anderen zur Fortentwicklung der beratenden Kommission zur Schiedsgerichtsbarkeit entsprechend der Bund-Länder-Beschlüsse. Die Sitzung wird live ausgestrahlt, wie immer. Sie ist dauerhaft in der Mediathek sichtbar. Es wird ein Protokoll angefertigt und das ist auch dauerhaft ersichtlich. Für das Publikum im Saal möchte ich noch mal darauf hinweisen, bitte keine Bild- und Tonaufnahmen, nur akkreditierte JournalistInnen ist das gestattet und die mobilen Endgeräte stumm zu stellen. Meins ist stumm. Und nochmal die Bitte, keine Füße auf die Balustrade, da der Dreck unter Ihren Schuhen ungebremst sowohl auf die Sachverständigen als auch auf die Abgeordneten, die unter Ihnen sitzen, runterrieselt. Die Abgeordneten des Ausschusses haben die Möglichkeit, sich digital zuzuschalten. Bei mir ist angezeigt, die sehe ich auch schon. Frau Schenderlein ist digital zugeschaltet. Herzlich willkommen. Und Frau Tesfa-Jesus ist auch, glaube ich, online zugeschaltet. Auch herzlich willkommen. Bevor wir in die Tagesordnungspunkte einsteigen, will ich noch ganz kurz mitteilen, dass der Abgeordnete Herr Korte für die Gruppe Die Linke darum gebeten hatte, die Sitzung zu verschieben, also heute abzusetzen und zu einem späteren Zeitpunkt aufzusetzen, da noch nicht alle Unterlagen da waren. Dieser Vorschlag hat keine Mehrheit gefunden und damit sitzen wir alle hier und es ist heute auch eingeladen worden. Ich wollte das nur der guten Ordnung halber einmal voranstellen und sagen. Wir haben auch die Mitglieder des federführenden Ausschusses, des Rechtsausschusses zur Teilnahme an unserer Sitzung eingeladen. Bei mir ist eingegangen, dass Frau Eichwede sich digital zugeschaltet hat. Dann auch herzlich willkommen. Die Sachverständigen, denen ich herzlich guten Tag sage, darf ich begrüßen. Wie immer in diesem Ausschuss die Nennung in alphabetischer Reihenfolge. Das hat nichts mit Rang und Namen und Bedeutung und Wichtigkeit zu tun. Frau Dr. Berking, Sprecherin der Interessengemeinschaft Deutscher Kunsthandel, Rechtsanwältin und Kunsthistorikerin. Herr Dr. Bischoff, Rechtsanwalt, spezialisiert auf Fragen des Kunstrechts, insbesondere im Bereich Kulturgutverluste. Herr Botmann, Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland. Herr Marlow, Repräsentant der Claims-Konferenz in Europa. Herr Professor Papier, Sie sind digital zugeschaltet, aber Sie sehe ich auch schon. Herzlich willkommen, Vorsitzender der Beratenden Kommission NS-Raubgut. Und Herr Dr. Partsch, auch Rechtsanwalt und Spezialist für Gesellschaftsverwaltungsrecht und Rechte zum Schutz des geistigen Eigentums. Frau Perestegi, Rechtsanwältin, Frau Dr. Perestegi, Rechtsanwältin und hat jahrzehntelange Erfahrung aus der Beratung im Umgang mit Raubkunst. Wir haben uns schon zu der anderen Anhörung, zu der Vorgängerin sozusagen hier, wie auch viele andere, gesehen und gehört. Frau Perestegi spricht Englisch, deshalb haben Sie hier auf Ihren Tischen die Simultanübersetzung stehen. Falls die, wie bei mir zum Beispiel, die Fachbegriffe dann doch nicht so sitzen, werde ich auf jeden Fall auf die Simultanübersetzung zurückgreifen. Zu meiner Linken sage ich herzlich willkommen, hat Platz genommen Herr Staatsminister Timon Gremmels, Vorsitzender der Kulturministerkonferenz, zum Tagesordnungspunkt 1b als Sachverständiger, was das Thema Fortentwicklung der beratenden Kommission in eine Schiedsgerichtsbarkeit angeht. Für die Bundesregierung herzlich willkommen Herr Dr. Andreas Gürgen, leitender Beamter bei der Beauftragten für Kultur und Medien. Frau Schröder, Bundesministerium der Justiz, Leiterin Abteilung 1 Bürgerliches Recht. Und jetzt muss ich mal gucken. Und Herr Lewitz wird von Herrn Lewitz begleitet. Ach, da steht er ja auch, Lewitz, so habe ich überlesen. Herzlich willkommen Ihnen im Ausschuss. Auf der Tribüne im Zusammenhang mit dem Thema heute noch Herr Professor Groß, Präsident der Stiftung Deutsches Historisches Museum und Mitglied der beratenden Kommission NS-Raubkunst gewesen. Und außerdem darf ich noch Mitarbeiter und Mitarbeiterin der Geschäftsstelle der beratenden Kommission begrüßen. Fast alle Sachverständigen haben zur Vorbereitung auf die heutige Sitzung schriftliche Stellungnahmen erarbeitet und eingereicht. Da sage ich Ihnen noch mal herzlichen Dank dafür. Die Texte sind bereits auf der Ausschussseite im Netz zu finden. Und Sie haben den Fraktionen natürlich wieder mal dankbarerweise bei der Vorbereitung der Befragung gedient, um mehr Zeit für Fragen und Antworten zu haben. Da wir insgesamt nur für jeden der 1a und 1b Punkte eine Stunde haben, ist das von uns gern gewählte Format, dass wir uns vorher einlesen können und dann genug Zeit für Fragen und Antworten da ist. Deshalb gibt es auch keine Einführung der Sachverständigen. Der Ablauf der Veranstaltung, wir haben, das sagte ich eben, knapp 2 Stunden eingeplant. 13 Uhr müssen wir durch sein mit den Fachgesprächen, weil die Mitglieder des Ausschusses dann Anschlusstermine haben. Die Sitzung wird in 2 Fragerunden aufgeteilt. Die erste zu dem vorliegenden Gesetzentwurf, die zweite zur neuen Schiedsgerichtsbarkeit. Das Format ist jeweils 3 Minuten Zeit für die Fraktionen, 1,5 Minuten für die Gruppe Die Linke, um die Sachverständigen zu befragen oder Positionierungen vorzunehmen. Sie kennen das alle, die Stoppuhr läuft mit. Die Sachverständigen antworten dann im Anschluss an die Fragen aller Fraktionen und der Gruppe im Komplex. Sie notieren sich bitte alle Fragen und alles, was Sie sagen möchten, und kriegen dann ausreichend Zeit, um zu antworten. Dann gehen wir in die 2. Fragerunde, und da geht es dann um das Thema nach dem gleichen Format Übergang, beratende Kommission in Schiedsgerichtsbarkeit und alles, was damit zu tun hat. Ein Hinweis noch vorab. Der Bundestag ist sehr auf transparent bedacht. Unsere Geschäftsordnung enthält daher sowohl für die Sachverständigen wie auch das Abgeordnetengesetz, im Übrigen für uns Abgeordnete, bei öffentlichen Anhörungen und Fachgesprächen eine Pflicht zur Offenlegung von etwaigen finanziellen Interessenverknüpfungen. Wir bitten die Sachverständigen, nach der Änderung der Geschäftsordnung, wo wir nochmal darauf hingewiesen worden sind, jetzt immer im Vorfeld, dass sie das bei ihren Stellungnahmen mit aufführen, und um einen Hinweis, ob es einen Eintrag im Lobbyregister gibt, falls Sie den haben. Wer das noch nicht in seiner schriftlichen Stellungnahme getan hat oder also keine abgegeben hat, den bitte ich, falls es Interessensverknüpfungen gibt, das am Beginn des ersten Redebeitrages noch einmal aufzuführen. Die Fraktionen werden wir dann in der Fragenrunde in folgender Reihenfolge aufrufen: CDU, CSU, SPD, AfD, FDP, die Gruppe Die Linke, Bündnis 90 Die Grünen, und die Sachverständigen antworten wieder in der alphabetischen Reihenfolge. Wir hatten als Ausschuss ja zugesagt, dass wir, nachdem wir am 11.3. diesen Jahres uns mit dem Thema beschäftigt hatten, danach ist ein Beschluss auf dem kulturpolitischen Spitzengespräch von Ländern, Bund und Kommunen, den Spitzenverbänden der Kommunen gegeben hatte, im Anschluss an unsere Anhörung uns noch einmal sehr ausführlich mit dem Thema zu beschäftigen. Die Gesetze, die heute beraten sind, dienen ja auch der Begleitung dieses Verfahrens. Insofern ist heute der Tagesordnungspunkt gekommen, der Tag gekommen, an dem wir uns noch mal mit dem Thema befassen. Ich glaube, das ist 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges mit vielem Leid, mit viel entzogenen Eigentum absolut wichtig und auf der Tagesordnung, dass wir uns darüber unterhalten, wie wir die Washingtoner Prinzipien noch besser umsetzen können. Die Beschlüsse von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden im kulturpolitischen Gespräch, die neuen, geben einiges an Fragehintergrund. Das wird heute für den 2. Tagesordnungspunkt die Grundlage sein. Und Sie können mir glauben, als langjährige Landespolitikerin weiß ich, wie schwer das ist, wenn man die 3 unter einen Hut kriegen muss, Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände. Das ist eine wirkliche Mammutaufgabe. Insofern darf ich jetzt, bevor wir in die Fraktionsrunde einsteigen, Herrn Dr. Gürgen für die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien bitten, eine 10-minütige Einführung zu halten. Der Hintergrund, ich will das noch mal sagen, wir hatten mehrmals nachgefragt als Ausschuss. Das Problem ist, es findet sich noch in der Ressortabstimmung. Und deshalb kann, bevor da die Ressortabstimmung nicht erfolgt ist, keine schriftliche Stellungnahme gegeben werden, um die wir gebeten hatten. Aber deshalb gibt es hier die 10-minütige Eingangsmöglichkeit, sodass wir nachher dann auch auf Grundlage der aktuellen Informationen reden können. Und da haben Sie das Wort, Herr Görgen.
Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordneten, sehr geehrte Damen und Herren Sachverständige, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich werde nicht ganz die 10 Minuten brauchen, denn ich glaube, die Expertinnen und Experten sind wichtiger als die Einführung der Bundesregierung. Aber Frau Vorsitzende, Sie sagten es eingangs schon, wir knüpfen mit der Sitzung heute an die Sitzung vom März. Und wenn wir uns vergewissern, was wir im März besprochen hatten, dann hatten wir auch im März gesagt, es geht um 2 unterschiedliche Rechtsbereiche. Es geht darum, auf der Ebene des bürgerlichen Rechts weiterzukommen, so wie das der Koalitionsvertrag vorgesehen hat, mit den 3 Elementen: einheitlicher Gerichtsstand, Verjährungseinrede, Auskunftsanspruch. Sie haben gesehen in der Vorbereitung, wir haben diese Elemente, und da geht der ausdrückliche Dank auch nochmal an die Kolleginnen und Kollegen, insbesondere im BMJ, aber auch im BMF. Wir haben diese drei Vorhaben umgesetzt. Sie sind zurzeit nach dem Kabinettbeschluss im Mai in der Beratung des Deutschen Bundestages. Sie haben dazu Stellung genommen, und vielleicht vertiefen wir den einen oder anderen Gedanken dann noch einmal im Anschluss. Ich möchte damit nur den Unterschied aufmachen zwischen der Differenz, die wir haben im Koalitionsvertrag bei Verbesserungen des bürgerlichen Rechts, also im bestehenden Rechtssystem, und dem zweiten großen Vorhaben des Koalitionsvertrages, was Sie dort umschrieben sehen mit der Stärkung der beratenden Kommission, das heißt eine bessere Umsetzung der Washingtoner Prinzipien. Und wenn wir dann in einem zweiten Schritt uns nochmal die Washingtoner Prinzipien anschauen, also den Anspruch an faire und gerechte Lösungen, so wie er im Absatz 6 der Washingtoner Prinzipien niedergelegt ist, aber auch wie im 11 der Washingtoner Prinzipien erwähnt, die Notwendigkeit einerseits des Respekts innerstaatlicher Verfahren, aber dann kommt insbesondere von Streitregelungsmechanismen, ADR, also von Alternative Dispute Resolution. Dann sehen Sie, dass genau diese Lösung, faire und gerechte Lösungen herzustellen, nach den Washingtoner Prinzipien eben außerhalb des Rechtssystems oder in Ergänzung zum Rechtssystem in diesen alternativen Streitbeilegungsmechanismen stattfindet. Und da, finde ich, sind wir gemeinsam mit den Ländern, vielen Dank, Herr Minister Gremmels, für die Zusammenarbeit in den Monaten, insbesondere seit März, und mit den kommunalen Spitzenverbänden, die ich heute nicht hier sehe, sind wir, glaube ich, zu einer sehr guten Lösung gegangen. Ich möchte das an drei Punkten, festmachen. Der ein oder andere hier im Raum erinnert sich noch an die Kritik, die Stuart Eisenstadt 2018 im Haus der Kultur und der Welt formulierte, wo er Deutschland sehr energisch aufforderte, insbesondere die einseitige Anrufbarkeit endlich möglich zu machen. Zweitens, und das sehen Sie auch niedergelegt in den Washingtoner Prinzipien, ich glaube, das ist da im 9 oder 10, da geht es um die Zusammensetzung solcher Kommissionen. Und wie Sie in unseren Beschlüssen gesehen haben, haben wir es auch zum ersten Mal in einem geregelten Verfahren erreicht, dass wir gemeinsam mit JCC und Zentralrat, gemeinsam mit der Opferseite, den Pool bestimmen, aus dem dann anschließend die Fachleute ausgewählt werden, die den Streit beilegen sollen. Und das dritte Element, dadurch, dass wir einen Streitbeilegungsmechanismus diskutiert haben zwischen Bund, Ländern und kommunalen Gebietskörperschaften, haben wir eben auch im Föderalstaat eine Einheitlichkeit wiederhergestellt, die zeitweise bedroht schien oder die jedenfalls in der Frage der Anrufbarkeit der beratenden Kommission, wer geht dahin und wer geht nicht dahin, sagen wir, zu einem gewissen Ungleichgewicht zwischen einerseits den Bundesinstitutionen geführt hat, die, wie Sie wissen, ja alle verpflichtet sind, der einseitigen Anrufbarkeit zuzustimmen, und anderen Institutionen, die da etwas, höflich gesagt, zögerlicher waren. Deswegen glaube ich, dass wir in dem Respekt des Koalitionsvertrages und im Respekt der beiden verschiedenen rechtlichen Mechanismen, nämlich einerseits im bürgerlichen Recht und auf dem ordentlichen Gerichtsweg, und dann eben zweitens und in Ergänzung dazu über außergerichtliche Streitbeilegungsmechanismen einen großen Fortschritt erzielt haben. Und das zum Abschluss gesagt, Herr Eisenstadt war in der vorvergangenen Woche auch noch mal beim deutschen Botschafter und hat darauf hingewiesen, dass er sehr wohl zur Kenntnis genommen hat, was Bund, Länder und kommunale Gebietskörperschaften vereinbart hatten, und hat auch gesagt, JCC werde diesen Prozess weiter sehr eng begleiten. Wir sind dafür dankbar, und mit diesem Dank möchte ich dann schließen. Ebenso wie wir dankbar sind für unzählige Gespräche, die manchmal morgens um 7 und manchmal nachts um 2 erst zu Ende gegangen sind, gemeinsam mit Ihnen, lieber Herr Botmann, und mit Ihnen, Herr Marlow. Für anstrengende Gespräche, aber für Gespräche, die, glaube ich, und wir gehen darauf vielleicht auch nochmal ein, auch bei Fragen der Beweislast etc., erhebliche Fortschritte erzielt haben. Wir sind, die Vorsitzende sagt es eingangs bereits, jetzt noch in den Ressortabstimmungen im Bund und in den Ländern. Deswegen ist sozusagen die exekutive Arbeit noch nicht beendet. Wir arbeiten daran weiter, und dann werden wir sicherlich auch nochmal Gelegenheit haben, hier vor der Legislative dazu länger vortragen zu können. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Görgen. Beginnen wir mit den Fraktionen. Es beginnt die CDU-CSU-Fraktion. Herr Heveling, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte jetzt so schnell wie möglich in die Fragen einsteigen, nur vorab eine Bemerkung oder ein einführender Hinweis zu dem Vorhaben insgesamt. Will ich erst einmal sagen, es ist aller Ehren wert und wichtig, dass die Bundesregierung versucht, diese rechtlichen Probleme jetzt in den Griff zu bekommen. Wir haben da schon lange drüber diskutiert. Herr Görgen hat gerade das Stichwort Verbesserung der privatrechtlichen Situation angesprochen. Und ich glaube, das ist die Perspektive, die wir jetzt in dem Fachgespräch einnehmen sollten, nämlich tatsächlich abzuprüfen und abzufragen, führt der Gesetzentwurf wirklich zu einer Verbesserung der rechtlichen Situation. Und da möchte ich direkt einsteigen und meine Fragen an Herrn Marlow und letztlich Herrn Bodmann richten. Sie sprechen beide an, dass eine echte Lösung ein Restitutionsgesetz als Lex Specialis sein müsste. Wenn Sie dazu noch mal näher ausführen könnten und darstellen könnten, wo das Problem des jetzigen Gesetzentwurfs mit der Verengung letztlich auf die Leistungsverweigerung besteht und ob diese Verengung denn eben tatsächlich dann zu einer Verbesserung führt oder ob die Situation nicht dadurch vielleicht eben gar nicht besser wird, solange man nicht das Thema Ersitzung und das Thema Gutgläubigkeit in irgendeiner Form auch einer Regelung mit zuführt. Das wäre also mein erster Fragenkomplex an Sie. Und mein zweiter Frage geht an Frau Dr. Berking. Sie haben in Ihrer Stellungnahme ausgeführt, der Auskunftsanspruch, die Schaffung eines besonderen Gerichtsstandes und die Aufhebung der Verjährung laufen leer. Das ist sozusagen Ihr Urteil zu dem Gesetzentwurf. Und Sie sprechen davon, dass eben bisher der Kunsthandel einen Ausgleich in dem Konflikt zwischen rechtmäßigem Eigentum und moralischem Anspruch geschaffen hat, insbesondere wenn eben kein justiziabler Anspruch besteht. Können Sie das für uns noch einmal einordnen und vielleicht gerade mit Blick darauf, wird sich diese Situation durch eine gesetzliche Regelung, wie sie jetzt vorgeschlagen wird, in irgendeiner Form ändern? Vielen Dank.
Vielen Dank. Für die SPD, Herr Lind, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Angesichts dessen, worüber wir heute sprechen, muss man, glaube ich, noch mal deutlich machen, dass, wenn wir jetzt feststellen, und das ist ja überaus begrüßenswert, das Vorhaben zum Koalitionsvertrag, Stichwort Gerichtsstand, Verjährung, Informationsanspruch umgesetzt werden bzw. auf den Weg gebracht werden, was überfällig ist und notwendig ist, wenn man auch denkt, dass sozusagen die Idee einer Verjährung in dem Zusammenhang zusammenhängt, ja eigentlich mit dem Gedanken von Rechtsfrieden ja geradezu zynisch und absurd ist, dass das alles so notwendig ist, ist jetzt kein Grund, ist sehr stolz zu sein, dass wir eigentlich machen. Im Grunde erinnert es uns ja an den beschämenden Umstand, dass wir immer noch nicht so weit sind, den Opfern auch nur annähernd Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Dazu gehört im Übrigen auch, damit wir ein umfassendes Bild auch haben, dass wir in den letzten Legislatur über ein Jahr, ich war dabei, gebraucht haben, damals in einer anderen Koalition gemeinsam, um einen Antrag zur Verbesserung der Bratenkommission eines Service Desks zu machen. Das zeigt also, wir haben keine Leistungsbilanz, die dazu geeignet ist, da besonders stolz zu sein. Ich finde es notwendig, das auch hier so zu formulieren. Es geht um Gerechtigkeit für die Nachfahren, die schon seit Jahrzehnten oft die Eigentümer und damaligen Eigentümer und deren Nachkommen um Gerechtigkeit kämpfen und da auch häufig unhinnehmbare Situationen erlebt haben. Wichtig wird dabei auch sein, dass wir gucken, dass das Zusammenspiel, dass die Praxis funktioniert, auch Bund, Länder, Kommunen da zusammenwirken. Deshalb weiche ich hier auch so von dem Ritual ab, dass wir oft hier bei Anhörungen im Grunde bestätigen, was wir selbst vorlegen, sondern ich finde, man muss klar benennen, wo Probleme liegen. Fragestellung der Ersitzung ist eine fundamentale Frage, die wird sicher jetzt auch eine Rolle spielen. Die Frage, wie können die Kläger und Eigentümer die Beweislast überhaupt erfüllen? Also ist die Frage der Beweislastumkehr, wenn wir ehrlich miteinander sind, eine virulente. wie sollen Kläger und Eigentümer die Bösgläubigkeit der jetzigen Besitzer nachweisen? Das sind alles fundamentale Punkte. Wenn wir wirklich die Situation der Betroffenen, der Opfer verbessern müssen, müssen wir uns zwingend diesen Fragen stellen. Und deshalb auch meine Fragen nach diesen suggestiven Einleitungen an Herrn Marlow und Herrn Bodmann mit Blick auch auf die Washington Prinzipien. Wie bewerten Sie aus der Sicht der Opfer und insbesondere auch der jüdischen Opfer den Gesetzentwurf, die vorgeworfenen Regelungen im Sinne der Durchsetzung ihrer Ansprüche und der praktischen Realität, der lebensverhältnischen Situation derjenigen, die versuchen, diese Güter, die auch ihr Leben ausgemacht haben, wiederzubekommen? Und an Herrn Partsch, ich kann mir die Antwort vorstellen, aber dennoch stelle ich sie, ist aus Ihrer Sicht der Gesetzentwurf hinreichend? Und wenn er nicht hinreichend ist, was müsste er enthalten? Und Sie werden sicher zu Fragen von Ersitzung, Entschädigung, sicher auch zu der Frage einer Rückzahlungsregelung, die ja sicherlich auch öffentlich kontrovers zu Recht diskutiert würde, eigenes sagen. Deshalb gebe ich Ihnen hiermit die Möglichkeit, Ihre Einschätzung zu geben.
Vielen Dank. Für die AfD, Herr Münz.
Ja, vielen Dank. Für meine Fraktion ist es wichtig, dass Rechtsfrieden hergestellt wird. Es ist ja untragbar, dass nach 80 Jahren immer noch nicht alle Eigentumsfragen geklärt sind. Das ist für alle Beteiligten also unbefriedigend. Und meine Frage an Herrn Marlow ist, wie viele Fälle, schätzen Sie, sind nach Ihrer Ansicht noch ungeklärt? Also es ist ja irgendwo von 600.000 Kunstwerken insgesamt auszugehen, die geraubt worden sind. Wie viel davon ist dann immer noch ungeklärt? Das wäre meine Frage.
Vielen Dank. Für die FDP, Herr Hackerwitt.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an unsere Expertinnen und Experten, dass Sie wiederholt mit uns das Thema beleuchten. Fast 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs immer noch eine offene Wunde in der Aufarbeitung unserer Geschichte. Und wenn Rechtsfrieden bedeuten sollte, wie wir gerade gehört haben, Rechtsfrieden als Ziel, dass der Status quo so bleibt und bei berechtigten Ansprüchen man einfach zuckt, weil über die mit den Achseln zuckt, weil über die Jahre Rechtsfrieden eingetreten ist, dann ist das nicht die Lösung, die wir haben wollen, sondern Gerechtigkeit kann man niemand mehr geben, aber zumindest das anerkennen und sehen und wo immer es auch möglich ist, Raub, Diebstahl rückgängig zu machen, sollte auch in einem Rechtsstaat das oberste Gebot sein. Frau Beresteki, wie bewerten Sie die wesentlichen Neuerungen des Gesetzes? Einschränkung des Leistungsverweigerungsrechts, Normierung des Auskunftsanspruchs und der zentrale Gerichtsstand. Vielleicht an tatsächlich alle, auch wenn ich das nicht sagen darf, aber Sie werden sicherlich zu dem Thema Lex Specialis alle Stellung nehmen, weil wir ja uns bei all den Diskussionen, die wir führen, reicht das aus, was wir jetzt auf den Weg bringen, die Veränderung? Oder bräuchten wir nicht doch das Restitutionsgesetz? Welche Vorteile hätte das dann gegenüber den jetzigen Neuregelungen? Und wenn wir die Pflicht zur Provenienz ausweiten, wie bewerten Sie diese weitergehenden Forderungen? Wie würde eine Provenienzverpflichtung Erweiterung des Auskunftsanspruchs mit sich bringen? Wie können hierbei potenziellen Interessenkonflikte der involvierten Wissenschaftler ausgeschlossen werden, wenn man die Werke im eigenen Haus beurteilen müsste?
Vielen Dank. Für die Gruppe Die Linke, Herr Korte, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kurz vorweg, ich halte das, was hier vorgelegt wird, für unwirksamen Etikettenschwindel. Es gibt kein umfassendes Restitutionsgesetz und das, was richtig gewesen wäre, nämlich eine nachhaltige Stärkung der unabhängigen Kommission, der beratenden Kommission, wo nun die besten Experten drin sind, ist genau nicht vorgesehen. Man kümmert sich hier um lediglich 5% der geraubten Kunstgüter. Ich halte das für inakzeptabel, um es in aller Klarheit zu sagen. Mein Ziel, meine Frage an Professor Dr. Dr. Papier ist. Worin sehen Sie genau den Ertrag des jetzt vorgelegten Gesetzentwurfs? Und zum Zweiten würde mich Ihre Einschätzung interessieren, ob eigentlich das, was heute vorliegt, auch nur im Ansatz Ihren, der doch wirklich am meisten den Durchblick hat, eigentlich Ihren langjährigen Forderungen nach einem wirklich substanziellen Restitutionsgesetz auch nur ansatzweise entspricht. Das wären meine beiden Fragen.
Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen, Herr Grundl, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrter Dr. Görgen, liebe Sachverständige. Erstmal entschuldigen Sie mein zu spät kommen. Ich steige gleich ein. Die Fragen sind jetzt eigentlich schon sehr gut formuliert. Ich werde versuchen, nicht alles zu wiederholen. Meine Einschätzung ist anders als die vom Kollegen der Linken. Ich finde die Weiterentwicklung der beratenden Kommission zu einer Schiedsgerichtsbarkeit und die Schaffung der gesetzlichen Umsetzung, das sind große, entscheidende Schritte in die richtige Richtung. Und sie sind zeitnah umsetzbar. Denn wenn alle Bausteine vorhanden sind, das kann man heute schon sagen, dann haben wir es mit einer neuen Qualität in Sachen Restitution zu tun. Ich denke, das ist ein Anlass zur Freude. Und wir haben alle große Erwartungen an diese Reform. Denn die Restitution von NS-Raubgut ist nicht nur eine Eigentumsrückübertragung. Es geht hier auch um den Versuch, endlich Gerechtigkeit herzustellen und den Nachkommen das Eigentum endlich zukommen zu lassen, das ihnen zusteht, und dafür einen echten Rechtsanspruch zu schaffen. Das Ganze ist natürlich hochkomplex. Es steht, wenn ich es richtig sehe, stehen auch noch Beschlüsse aus, nämlich eine Schiedsordnung und ein Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern. Daher meine Frage an Herrn Dr. Görgen, nochmal zu erläutern, vielleicht was noch fehlt für das Gesamtsystem und wann damit zu rechnen ist, dass fehlende Beschlüsse gefasst werden. An Herrn Malo würde ich gerne die Frage richten, können Sie noch einmal erläutern, welche Bedeutung der vorliegende Gesetzentwurf, der laut Justizministerium die Herausgabe von NS-verfolgungsbedingter Raubkunst erleichtern soll, im Verhältnis zum Schiedsgericht hat? Und an Frau Dr. Perestegi würde ich die Frage gerne richten. Können Sie auch die Bedeutung der Aufhebung der Verjährung und Ersitzung für die Stärkung der Rechte der Opferseite erläutern? Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich würde Sie bitten, meine Damen und Herren Sachverständigen, in der ersten Runde jetzt auf die aufgeworfenen Fragen bezüglich der Gesetze zu antworten und in der zweiten Runde alles, was mit Schiedsgerichtsbarkeit und beratender Kommission zu tun hat. Da kommen sicherlich noch etliche dazu, aber es sieht so aus, als ob wir ausreichend Zeit haben, um die Antworten dafür zu hören. Und natürlich können Sie auf jede der aufgeworfenen Fragen antworten, weil das Format haben wir nicht mehr, das man adressieren muss. Das ist der Vorteil, wenn wir geeinte Sachverständige haben. Dann haben Sie die Möglichkeit, auf alle aufgeworfenen Fragen zu antworten. Und da kommen wir jetzt auch dazu, zu den Antworten der Sachverständigen in der alphabetischen Reihenfolge. Frau Dr. Berging, also wir lassen die Uhr bei Ihnen nicht mitlaufen, aber Sie müssten ein bisschen so 5 Minuten ungefähr versuchen, in dem Rahmen das hinzukriegen, weil ansonsten läuft das über. Wenn wir am Ende noch Zeit haben, können wir immer noch weiter fragen und weiter antworten. Aber das war ungefähr so die 2 Stunden einhalten, weil einige müssen tatsächlich Punkt 13 Uhr hier aufspringen. Frau Dr. Berging, bitte.
Ja, vielen Dank für die vielen Fragen und auch für die Einladung hier vor den Ausschuss. Wir müssen in der Tat, müssen wir alle uns bemühen, dass den Opfern Gerechtigkeit widerfährt. Und das schnell, deshalb ist diese Beweislastfrage so wahnsinnig wichtig, denn je weiter die Zeit fortschreitet, schon jetzt 80 Jahre später, ist die Beweislast schwierig. Und je weiter es fortschreitet, umso schwieriger wird es. Deshalb müssen wir jetzt handeln. Das Gesetz ist aus meiner Sicht aber nicht dazu angetan, die Restitutions zu befördern, sondern ich glaube, sie schadet eher der Restitution. Wir haben, glaube ich, ich habe heute Morgen nur ganz kurz überfliegen können, die Stellungnahmen der Sachverständigen. Und ich glaube, es sind sich alle einig, dass das Gesetz so gut wie keinen Anwendungsbereich hat, weil wir den gutgläubigen Erwerb haben. Und wenn wir einen gutgläubigen Erwerb haben, können die Opfer nicht vor dem Landgericht Frankfurt Herausgabe verlangen, sodass die also vor dem Landgericht Frankfurt unterliegen werden. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn Sie vor dem Landgericht Frankfurt unterliegen und die jetzigen Besitzer, denen vom Landgericht mitgeteilt wird, dass sie mit dem Werk verfügen können, wie sie wollen, und die Eigentümer sind, dass dann tatsächlich eine Lösung dann nicht mehr möglich ist. Das, was augenblicklich im Kunsthandel passiert, ist, dass automatisch und zwingend und auch gesetzlich vorgegeben, immer ein gutgläubiger Erwerb vorab geprüft wird. Das heißt, es dürfen nur Dinge gehandelt werden, die tatsächlich gutgläubig erworben sind. Damit findet sozusagen diese Prüfung, die jetzt in einem Extraschritt vor das Landgericht Frankfurt kommt, als Vorprüfung für alle Restitutionshandlungen aus dem Kunsthandel automatisch statt. Und erst dann steigt man in die eigentlich tatsächliche Diskussion ein, nämlich ist es Endesverfolgung bedingt abhanden gekommen. Häufig geht es dann eben wegen Beweislastschwierigkeiten auch darum, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es abhanden gekommen ist und so weiter. Man tritt in Verhandlungen ein und dann besteht die Lösung im Kunsthandel darin, dass das Werk verkauft wird und der Verkaufserlös aufgeteilt wird zwischen dem heutigen Eigentümer, der ist ja Eigentümer, weil wir diesen gutgläubigen Erwerb haben, und den Verfolgten. Und da hat man auch eine Bandbreite, je nach diesem Prozentsatz sozusagen, dass man schauen kann, was ist es? Ist es beschlagnahmt? Ist es verkauft? Ist es, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es abhanden gekommen ist? Und so weiter und so fort. Und das Hauptproblem, ich glaube, das wir jetzt hier haben, ist, dass wir ein paralleles System aufbauen. Es wäre rechtlich sauber, für mich als Juristin, wenn man sagen würde, man hebt den gutgläubigen Erwerb auf, das wäre ein entschädigungspflichtiges Gesetz. Aber da scheut sich der Gesetzgeber natürlich davor, diese Summe aufzuwenden. Und deshalb wird ein paralleles System aufgebaut. Statt eines Gerichts haben wir ein Schiedsgericht und statt eines Gesetzes haben wir den Bewertungsrahmen. Und dann ist nur die Frage, wie schafft man es sozusagen, die Eigentümer, die sich auf Gesetze und Recht, nämlich ihren Eigentum berufen, auf diese Parallelschiene kriegen. Und das wird, glaube ich, durch diesen Auskunftsanspruch quasi verhindert. Bisher ist der Kunsthandel da und überzeugt die Eigentümer, ist als Vermittler da. Wenn jetzt in Zukunft ein Auskunftsanspruch auf Nennung des Namens besteht, dann wird erstens der Eigentümer heute wahrscheinlich aus Angst vor Druck, vor medialer Berichterstattung und so weiter und so fort, das Werk nicht mehr in den Verkauf geben, sondern wieder aus dem Verkauf rausnehmen und es verschwindet tatsächlich. Das ist, glaube ich, die erste negative Folge, die dieses Namensnennungsrecht mit sich bringt. Und die zweite negative Folge ist, dass der Kunsthandel natürlich diese ganze Provenienzforschung auf seine eigenen Kosten macht. Und die kann es als Wirtschaftsunternehmen nur tun, wenn es sich hinterher durch einen Verkauf amortisiert. Wenn jetzt der Kunsthandel die ganze Provenienzforschung macht und dann wird plötzlich das Landgericht Frankfurt oder irgendwelche Gerichte tätig und es wird auch direkt Anspruchsteller mit den heutigen Eigentümern verbunden, ist der Kunsthandel als Vermittler raus. Der hat dann auch kein Interesse an dieser Vermittlung. Das heißt, ich glaube, das, was dieses Gesetz mit dieser Namensnennung bewirkt, ist, dass erstens der Eigentümer tatsächlich sein Werk aus dem Verkauf zurückziehen wird und zweitens der Kunsthandel vielleicht auch kein Interesse mehr an der Erforschung hat. Wie gesagt, rechtlich hat das, glaube ich, keine Auswirkungen, weil es eben immer einen gutgläubigen Erwerb gibt, aber sehr wohl diesen Druck sozusagen, der ausgeübt wird. Und ich glaube, der Druck ist eben in diesem Fall kontraproduktiv. Ich hatte in meiner Stellungnahme die Zahlen aufgelistet, wie es augenblicklich im Kunsthandel funktioniert. Und es funktioniert relativ gut. Damit ist der Kunsthandel nicht glücklich, damit sind die Eigentümer nicht glücklich, so wie es funktioniert. Aber ich glaube, es ist realistisch zu sagen, ein richtiges Restitutionsgesetz werden wir wegen der Entschädigungspflicht nicht bekommen. Und deshalb glaube ich, dass es sinnvoller ist, alles so laufen zu lassen wie jetzt, aber jedenfalls nicht durch dieses Gesetz und durch die Namensnennung den Kunsthandel auszuschalten und dann eben Anspruchsteller und die heutigen Eigentümer direkt miteinander in Verbindung zu setzen. Ich glaube, das sind absolute Ausnahmefälle, in denen die Eigentümer sich dazu nicht bereit erklären. Man gefährdet aber die große Masse an Fällen, die jetzt augenblicklich im Kunsthandel gelöst wird durch dieses Namensnennungsrecht. Und deshalb glaube ich, dass dieses Gesetz tatsächlich die Restitutionspraxis schädigt und nicht fördert. Danke.
Vielen Dank, Frau Dr. Berking. Herr Dr. Bischoff, bitte.
Ja, aus meiner Sicht, so ähnlich, meine Damen und Herren, das Gesetz als solches schafft keinen neuen Anspruch. Es schränkt im Grunde die Verteidigung gegen einen noch bestehenden Herausgabeanspruch im gewissen Umfang ein? Was sind das für Fälle? Also das Eigentum muss weiterhin seit 80 Jahren bei den Betroffenen liegen, sonst können sie den Anspruch nicht geltend machen. Das ist regelmäßig aber nicht der Fall. Ersitzung, gutgläubiger Erwerb in der öffentlichen Versteigerung. Zugespitzt formuliert müssten Sie also im Grunde eine Fallkonstellation haben, bei dem auf dem Objekt ein Zettel klebt, auf dem steht, Vorsicht, ich bin Raubkunst, damit der Erwerber, Nacherwerber in den vielen Ketten dann eben nicht mehr die Gutgläubigkeit einwenden kann. Das Gesetz als solches, die Gesetzesänderung, es ist ja kein eigenes Gesetz, verbessert die Lage der Betroffenen, also nur in ganz ausgewählten, sehr engen Fallkonstellationen, aber nicht grundsätzlich. Den Auskunftsanspruch, das würde ich ein bisschen anders sehen. Ich denke auch, allein die grundsätzliche Möglichkeit, das vor Gericht verhandeln zu können, mag auch den einen oder anderen dazu bewegen, sich freiwillig vorher zu vergleichen. Und das ist ja im Übrigen auch, ich sage mal, Standard, auch in anderen Ländern. Das ist jetzt nicht so, dass man damit die Einlieferer aus Deutschland wegtreibt, wenn Sie an die großen Kunsthandelsplätze in New York oder so denken. Da können Sie auch als Nebenanspruch Auskunft verlangen, wer der Einlieferer ist. Womit ich ein bisschen Bedenken habe, das kommt noch nicht zur Sprache, das ist dieser Rückzahlungsanspruch, der gleichzeitig geregelt wird, weil ich da sehe, dass der Verwaltungsaufwand letztlich in keinem Verhältnis zu den zurückzuerlangenden Altleistungen steht. Also wenn man es richtig regeln will, müsste man den gutgläubigen Erwerb zukünftig ausschließen, die Entschädigung regeln. Und ich denke, das wäre sogar für die Eigentümer von Raubkunst heute wirtschaftlich betrachtet gar nicht nachteilig. Weil im Moment ist es in der Tat so, wie die Kollegin sagt, dass die ja jetzt einen Teil des Eigentums aufgeben, weil sie sich einigen und dafür aber nicht entschädigt werden. Würde man das gesetzlich regeln durch eine Änderung des BGB, dann einhergehen mit einer Entschädigungsregel, dann würden sie ja voll entschädigt werden. Und insofern wirtschaftlich betrachtet wäre das auch kein Nachteil. So viel von mir.
Vielen Dank. Herr Butmann, bitte.
Ja, vielen Dank. Ja, lassen Sie uns vielleicht diese Thematik noch mal etwas größer anschauen. Es gibt eigentlich zwei große Komplexe, die wir uns vor Augen führen müssen. Es gibt einmal das NS-Raubgut, das bei staatlichen Institutionen vorliegt oder gehalten wird. Und es gibt das, was bei Privaten gehalten wird. Wir reden jetzt hier bei dem, was hier geregelt worden ist, reden wir über NS-Raubkunst, das in staatlichen Einrichtungen, also Museen oder ähnlichem mehr, gehalten wird. Das Gesetz regelt nicht die einseitige Anrufbarkeit von im Hinblick auf private Halter von NS-Raubkunst. Das heißt, wir haben im Prinzip eine Hälfte des Gesamtproblems hiermit nicht gelöst. Dessen müssen wir uns im Klaren sein. Denn die Einseitigkeit, die einseitige Anrufbarkeit gilt künftig, wenn das hier alles so durchgeht, ausschließlich im Hinblick auf staatliche Halter von NS-Raubkunst und nicht von privaten Haltern. Private können nur durch ein Gesetz verpflichtet werden, in ein zum Beispiel Schiedsgerichtsverfahren oder in ein reguläres Verfahren beteiligt oder sich daran gebunden zu sein. Das haben wir hier nicht. Das heißt, das fehlt, dieser gesamte Komplex. Und deswegen auf die Frage, Sie hatten es, Herr Heveling, angesprochen, brauchen wir ein Restitutionsgesetz? Ja, wir brauchen unbedingt ein Restitutionsgesetz, wo auch die privaten Halter dazu verpflichtet werden, sozusagen sich an den Prozessen zu beteiligen im Rahmen einer einseitigen Anrufbarkeit. Es wird auch letztendlich, man wird nicht dran vorbeikommen an einem Restitutionsgesetz. Wie will man denn einen Privaten, der NS-Raubkunst hält, denn ansonsten verpflichten, sich einem Verfahren zu unterwerfen, um diese Washingtoner Prinzipien zu fairen und gerechten Lösungen zu führen? Das geht nicht anders. Man wird ein Restitutionsgesetz benötigen. Und es ist jetzt mehrfach angesprochen worden, die Beweislast, der gutgläubige Erwerb. beziehungsweise die Bösgläubigkeit zu beweisen. Das ist schier unmöglich, 80 Jahre später. Das ist für die Betroffenen, bei denen es darum geht, dass die NS-Raubkunst wieder zurückzuerhalten, ist es schier heutzutage unmöglich oder kaum noch möglich, das nachzuweisen. Deswegen ist die Frage der Ersitzung und der Beweislastumkehr, was den guten Glauben angeht, oder wie auch mehrfach angesprochen worden ist, der gute Glaube auszuschließen, ist oder wäre ein sinnvoller Schritt. Die Frage im Hinblick auf das, wir sind ja noch in dem Gesetzesteil, später kommen wir zu dem Schiedsgerichtsteil. Wenn wir darüber sprechen, dass wir ein Restitutionsgesetz benötigen, dann wäre es auch richtig und sinnvoll zu sagen, dass man dann auch eine Gerichtsbarkeit dafür macht, auch keine Schiedsgerichtsbarkeit, dass man reguläre Verfahren macht, dass man eine klare Regelung hat in Bezug auf die Beweislast, auf den guten Glauben, auf die Ersitzung, dass all diese Fragestellungen auch tatsächlich dann ein für alle Mal dann auch geklärt werden. Denn ich sehe das so, wie es hier auch mehrfach angesprochen worden ist. Ja, es ist auch ein Weg hin zu einem Rechtsfrieden, der dann auch erreicht wird, indem man dann auch klare Regelungen hat für alle Beteiligten, die transparent sind. Insofern im Hinblick auf das Gesetz nochmal das Plädoyer und das Starkmachen für ein Restitutionsgesetz, das tatsächlich der große Wurf dann wäre, was auch die Privaten mit einschließt, dass die Beweislast klärt, dass den guten Glauben ausschließt, dass die Ersitzung regelt und vor allen Dingen auch die Überprüfungsinstanz für Entscheidungen dann auch entsprechend vorsieht.
Vielen Dank. Herr Professor Papier, bitte. Herrn Malo habe ich vergessen. Oh, Entschuldigung, Alphabet kann ich nicht. Herr Malo, bitte. Entschuldigung.
Guten Morgen, vielen Dank. Ich möchte mich meinem Redner anschließen. Auch die Forderung der Claims-Konferenz ist immer ein umfassendes Restitutionsgesetz. Das liegt heute hier nicht vor in der Form. Es sind nur Änderungen in einigen Gesetzen, aber kein umfassendes Restitutionsgesetz. Ich möchte vielleicht auch noch mal zwei Punkte aus dem Entwurf der Gesetzesänderungen nehmen und die noch mal ein bisschen Ihnen darstellen. Wir haben schon gehört, dass, und das ist, glaube ich, querbeet, dass die Aufhebung der Ersitzung oder beziehungsweise die Nichtmöglichmachung des gutgläubigen Erwerbs hier im Bereich NS-Raubkunst, dass die in diesem Gesetzesentwurf fehlt. Was nicht fehlt und was positiv ist, ist, dass die Verjährung, die Einrede der Verjährung hier nicht möglich ist. Aber warum ist diese Ersitzung so wichtig? Und Sie haben mich ja danach gefragt, wie sich dieses Gesetz praktisch auswirken wird auf Seiten der Opfer. Zunächst einmal, wenn wir die Schiedsgerichtsbarkeit sehen, ist für uns wichtig, dass, wenn es zu politischen Veränderungen kommen wird auf Länderebenen, die einzelnen Institutionen vor einem Schiedsgericht nicht die Möglichkeit haben, sich auf Ersitzung zu berufen. Das ist einer der wesentlichen Argumente. Was wir auch sehen als Gefahr ist, wenn man nur die Verjährung regelt, aber nicht die Ersitzung, dass es auf der privaten Seite die Möglichkeit gibt, über Feststellungsklagen einen Rechtstitel zu erhalten. Und mit diesem Rechtstitel haben Sie jegliche Möglichkeit einer fairen Lösung, sind Sie damit also total entgangen. Das heißt, was Sie haben, ist, Sie verschieben das Problem auf eine formale Ebene und werden sich in keinster Weise damit auseinandersetzen, inhaltlich zu fragen, was eigentlich mit dem Werk passiert ist. Ich denke, das haben wir auch gehört, dass Sie für die Ersitzung ja nur eine Glaubhaftmachung des guten Glaubens benötigen. Das ist eine sehr relativ niedrige Stufe. Da können Sie sagen, ich habe es geerbt, ich wusste davon nichts und damit haben Sie es glaubhaft gemacht. Aber für die Opferseite müssten Sie die Bösgläubigkeit beweisen, was wir auch hier gehört haben, nach über 80 Jahren quasi unmöglich ist. Und einen letzten Punkt zur Ersitzung ist, also was sind das eigentlich für Gesetzesänderungen, die dazu führen, dass wenn man sie annimmt und wenn der Anwalt der Opferseite vor Gericht geht, sich schadensersatzpflichtig macht, dann ist doch die große Frage, warum machen wir das? Also wir können ja nicht eine Gesetzesänderung machen, wo sich der Anwalt der Opfervertreter schadensersatzpflichtig macht, wenn er vor ein solches Gericht tritt. Ja, weil es ganz klar ist, dass er verlieren wird. Ohne überhaupt inhaltlich in die inhaltliche Auseinandersetzung gegangen zu sein. Der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist der Auskunftsanspruch. Dieser Auskunftsanspruch ist wichtig und er ist eine Minimalvoraussetzung. Denn die Erfahrung, die Opfer gemacht haben, ist leider eine andere, als wie sie vorher beschrieben worden ist. Es ist ein Fall bekannt, in dem der Kunsthandel auf Anfrage, an wen denn das Bild verkauft worden ist, gesagt hat, ich gebe keine Auskunft, ich berufe mich auf den Datenschutz, sein Recht, aber gleichzeitig ein Angebot abgibt und sich die Auskunft bezahlen zu lassen. Das heißt, er geht an die Opferseite und sagt, wenn du mir die Summe gibst, sage ich dir, an wen ich das Bild verkauft habe. Und das ist eine Situation, die wir durch diesen Auskunftsanspruch entgegentreten können und zeigt aber auch, dass das jetzige System nicht funktioniert. Denn der Datenschutz ist nicht dazu da, sich vor Rechtsansprüchen zu schützen. Ich möchte auch noch zu bedenken geben, ich habe auch die Stellungnahme des Kunsthandels gelesen. Da spricht man von ein und paar 20 Fällen, habe ich verstanden. Ich weiß nicht, in welchem Zeitraum, aber ich möchte zu bedenken geben, dass ich nicht der Meinung bin, dass man einen solchen Auskunftsanspruch hat, durchsetzt, dass dann der Kunsthandel zusammenbrechen wird. Und falls er es doch tun würde, dann muss man sich die Frage stellen, wie viel NS-Raubkunst gibt es eigentlich in Deutschland in privater Hand? Ich möchte noch letztens zu der Frage über die Anzahl. Sie hatten 600.000 genannt. Das ist die Zahl, die es gibt, die nach dem Krieg sozusagen an Kunstgegenständen als NS-Raubkunst galten oder gegolten haben. Ich kann Ihnen keine ganz genaue Zahl nennen, aber ich kann Ihnen eine große Hilfestellung geben. Wenn Sie auf die Lost Art Datenbank gehen, werden Sie sehen, dass in der Kategorie NS-Raubkunst Sie 70.000 Fälle haben. Von den 70.000 Fällen sind die Hälfte davon von Museen selbst dort eingetragen worden. Das sind 70.000 Verdachtsfälle. Und wenn man sich den finanziellen Wert anschauen möchte, kann man auch reingehen und schauen, wie viele Picassos gibt es oder wie viele Van Goghs. Und Sie werden sehen, es ist relativ wenig. Und das meiste, was es ist, sind Kunstgegenstände, die jetzt nicht einen so extraordinären Wert haben. Und ich denke, es geht hier nochmal um die Gerechtigkeit, die wir nach 80 Jahren leisten sollten. Und deswegen, wenn dieses Gesetz, diese Gesetzesänderung durchgehen, dann die große Bitte, die Ersitzung aufzuheben in demselben Prozess. Dankeschön.
Vielen Dank. Jetzt aber Herr Papier, bitte.
Ja, ich hoffe, dass ich zu hören bin. Ich möchte meine Bedenken gegen den Regierungsentwurf für ein Gesetz zur erleichterten Durchsetzung der Rückgabe von NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut noch pointierter zum Ausdruck bringen, als das bisher geschehen ist. Ich halte dieses Gesetz, so es dann beschlossen werden würde, für ziemlich sinnlos. Es ist in der Tat eigentlich ein Etikettenschwindel. Das Gesetz würde, das erkennt jeder Kenner der Materie, das Gesetz würde weitestgehend leerlaufen. Es wäre also ziemlich sinnlos, weil Anwendungsfälle in der Praxis nicht ersichtlich sind. Vielleicht von gewissen Ausnahmen abgesehen. Das beruht darauf, dass Herausgabeansprüche nach § 985 des Bürgerlichen Gesetzbuches nach geltendem deutschen Zivilrecht ausgeschlossen sind. Von kleineren, am Rande stehenden Ausnahmen abgesehen. Und das beruht auf mehreren Gründen. Nicht? Es ist hier schon die Ersitzung angesprochen worden. In der Tat, die Ersitzung ist ein originärer Rechtserwerb nach § 937 BGB, der hier in aller Regel greifen würde. Aber nicht nur das. Die Begründung des Justizministeriums zu diesem Regierungsentwurf sagt das auch sehr deutlich. Und das ist eigentlich begrüßenswert, dass man ganz ehrlich sagt, dieses Gesetz würde im Grunde keine Anwendungsfälle haben. Da ist nämlich zu Recht gesagt, dass die Anwendung oder eine Anwendung der bürgerlich-rechtlichen Vorschriften neben dem Alliierten und dem bundesdeutschen Rückerstattungsrecht ausgeschlossen war, Vorrang der Rückerstattung vor dem allgemeinen Zivilrecht. Und es wird ferner gesagt, dass dieser Vorrang der Rückerstattung grundsätzlich auch heute noch gilt. Dass also Herausgabeansprüche zivilrechtlicher Art, insbesondere aus § 985 des Bürgerlichen Gesetzbuches, wegen des Vorrangs und der Exklusivität des Rückerstattungsrechts ausgeschlossen waren und im Grunde immer noch ausgeschlossen sind. Daran hat sich nichts geändert. Eine Ausnahme hat der Bundesgerichtshof gemacht in einem Fall, mit dem auch die Ratende Kommission vor meiner Zeit befasst war, nämlich im Fall der Plakatsammlung Sachs. Da hat der Bundesgerichtshof eine Ausnahme gemacht und gesagt, diese Sammlung galt als verschollen, sodass sie in der Zeit der Antragstellungsfristen nicht diese Sachen nicht geltend gemacht werden konnten. In diesem Fall ist also auf das allgemeine Zivilrecht zurückgegriffen worden, aber das ist der einzige Fall. Also erstens Exklusivität und Vorrang und Ausschlusswirkung des Rückerstattungsrechts, zweitens die Ersitzung. Und das führt im Ergebnis dazu, dass nach Lage der Dinge bis auf diesen Ausnahmefall des Verschollenseins der Sache zu der damaligen Zeit kein Anwendungsfall bleibt, nur dass man also sagen muss, das Gesetz oder der Gesetzesentwurf will eine erleichterte Durchsetzbarkeit von Ansprüchen erreichen, die es rechtlich nach geltendem deutschen Zivilrecht gar nicht gibt. Also eine erleichterte Durchsetzbarkeit gewissermaßen von nichts. Ich halte offen gestanden diesen Entwurf, ich muss es ganz deutlich sagen, für ziemlich peinlich. Denn ein Gesetz zu beschließen, das im Wesentlichen keine Anwendung finden wird, weckt möglicherweise Erwartungen, erzeugt Erwartungen bei den Opfern und ihren Nachkommen, aber diese Erwartungen werden und können nicht erfüllt werden. was nötig wäre. Ich darf dann aber auch schließen, meinen ersten Antwortkomplex. Was eben nötig wäre, wäre ein Gesetz, ein Bundesgesetz, das die das Rückgabeansprüche oder die Voraussetzungen eines neuen oder neuer Rückgabeansprüche formuliert, präzise, rechtsstaatlich korrekt, und dass über diese Ansprüche dann auch entschieden werden kann. Das setzt natürlich auch voraus, dass man sich mit Fragen des Ausgleichs der Entschädigung befasst. Zugegeben, ein sehr komplexes Verfahren, aber ich glaube auch, eine Änderung des materiellen Rechts wird unausweichlich sein, eine Ergänzung des materiellen Rechts, denn mit dem geltenden Zivilrecht, auf das jetzt dieser Regierungsentwurf aufbauen will, mit dem hergebrachten klassischen Zivilrecht, kommen wir in der Restitution von NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern überhaupt nicht weiter. Wir werden Enttäuschungen herbeiführen, verursachen, und die ganzen Regelungen über Gerichtsstand, aber auch über Auskunftsansprüche, sie sollen doch dazu dienen, zivilrechtliche, nach allgemeinem Zivilrecht bestehende Ansprüche und deren Geltendmachung zu erleichtern. Aber wenn diese Ansprüche gar nicht bestehen, dann ist diese Regelung ziemlich sinnlos. Ne? Also mein Plädoyer nach wie vor, wagen Sie einen großen Wurf. Was hier vorgelegt wird, ist nicht einmal ein kleiner Wurf, sondern es ist im Grunde ein, faktisch und rechtlich gesehen, ein Nullum. Schönen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Patsch.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren, für die zweite Einladung. Wir hatten ja am 11. März schon ausführlich über das Desiderat und wie man das ausgestalten könnte eines Restitutionsgesetzes gesprochen. Und da war ich sehr erfreut, dass unisono eigentlich von allen Teilnehmern das Desiderat eines Restitutionsgesetzes dargestellt, gefordert oder wie auch immer begrüßt wurde. Nun ist das, was uns hier vorliegt, kein Restitutionsgesetz. Dazu haben schon einige ausgeführt. Ist es ein Gesetz zur Erleichterung der Durchsetzung? Ja, ich dachte, ich könnte extremer sein als Herr Papier, aber ich schaffe es nicht. Ich glaube, es gibt einen Anwendungsbereich von 1% der Kunstgüter. Das wären diejenigen, die noch bei der öffentlichen Hand sind. Wir kommen dann aber sofort dazu, dass die Voraussetzungen, die tatbestandlichen Voraussetzungen so hoch gehoben sind, dass auch bei diesen 1% es wahrscheinlich dann zu einem abweisenden Klage kommt. Und das betrifft die, und da will ich noch mal ausführlicher sagen als meine Vorredner, die Beweislast. Wenn wir den Anknüpfungspunkt für alle Änderungen im BGB bei dem NS-verfolgungsbedingten Entzug ansetzen, das ist ja in allen Paragraphen, setzt das dort an, dann wird natürlich bei der Einredeerhebung der Verjährung der NS-verfolgungsbedingte Entzug geprüft. Das führt dazu, wenn die Beweislast nicht völlig geändert wird, dass Sie den 90 Jahre dazu, da besteht, glaube ich, ja Einigkeit, nicht mehr beweisen können. Und da kann man an der Beweislast sämtliche Ansprüche scheitern lassen. Zum Auskunftsanspruch möchte ich nur sagen, ich halte das schon für sinnvoll und sogar auch im Interesse des Kunsthandels, weil wir dann wieder Fungibilität von Werken herstellen könnten, weil es zu einem Ausgleich kommen könnte. Was ich aber noch wichtiger finde, ist, dass die öffentliche Hand doch bitte die bestehenden Auskunftsansprüche gegen die öffentliche Hand verbessert. Das betrifft nicht nur das IFG. Gestern hatte ich einen Anspruch auf die Vorlage eines Testaments eines Obernazis, der seine Kunstwerke, seine in Anführungszeichen, vermachte. Und daran zu kommen, ist irgendwo in 357 FAM FG an ein rechtliches Interesse geknüpft. Also sie kommen da nicht dran. Deshalb, ich denke immer, bevor man an die private Hand geht, sollte man seinen eigenen Garten verbessern und machen. Und dazu gehört eben die Verbesserung der Ansprüche gegen die öffentliche Hand. Denn dort bestehen ja eine Vielzahl von Raubkunst- oder Raubkunstverdachtsfällen. Kulturverwaltung des Bundes im Auswärtigen Amt, in den Ministerien, in den Museen als Leihgaben. Nach diesem Jahrzähl in München sind lauter raubkunstverdächtige Werke verteilt. Zumindest dort könnte der Bund relativ einfach vorangehen. Ich möchte nochmal zum Rückerstattungsrückzahlungsgesetz, dem man offensichtlich die meiste Aufmerksamkeit bei diesem Gesetz gewidmet hat. Ich empfinde das nur als obszön, dass man auch noch eine Rückerstattungsforderung geltend machen will. Ich weiß nicht, wie man die berechnen will. Man hat nicht eingerechnet, um nur mal so eine Aufrechnungssache, was ja offensichtlich Beamte lieben. Da könnte man ja auch 40, 90 Jahre Ausstellung in einer Botschaft dagegen rechnen. Wie berechnet man die? Und dann könnte man eine Aufrechnung machen und dann gäbe es auch keine Forderung mehr. Und am Ende sichert es nur Planstellen und führt zu enormem Frust auf allen Seiten. Es führt auch zu einem Zwang zur Veräußerung. Der ist ja in der Regelung drin, denn auf die Rückzahlung wird verzichtet, wenn man es öffentlich darstellt. Also hier zwingt man die Erben, die Nachfahren zur Veräußerung des Gutes. Deshalb mein Diktum, das ist eine wirklich unanständige Regelung. Ich glaube, Sie könnten über das BGB und die maßgeblichen Änderungen, die ja hier bisher alle Sachverständigen gefordert haben, das will heißen, die Ersitzung muss abgeschafft werden und es bedarf einer Änderung der Beweislast. Wenn Sie das nicht machen, können Sie die anderen Sachen leider ziemlich vergessen. Natürlich muss die Verjährung aufgehoben werden, aber sie muss anknüpfen an etwas, was leicht darstellbar ist, eben einen Vermögensverlust zwischen 33 und 45. Das ist schon schwer genug darstellbar, wenn es 90 Jahre vergangen sind. Aber die Ersitzung muss kommen und die Beweislastumkehr. Anderenfalls wird es nicht funktionieren. Auf der anderen Seite, Sie haben im Moment hier im Bund die exklusive Gesetzgebungskompetenz für die Änderung des BGBs. Würde man das hier ausreichend regeln und einen einklagbaren Anspruch regeln, dann bräuchten Sie nach meiner Meinung gar nicht so sehr die beratende Kommission und die Schiedsgerichtsregelungen. Das wäre dann nur noch alternativ, aber es braucht hier eine deutliche Änderung und ich appelliere an Sie, im Moment haben Sie noch Einigkeit, dass ein Restitutionsgesetz kommen soll. Bitte verschaffen Sie dem zum Durchbruch. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Patsch. Frau Dr. Perestigi, bitte.
Dear Staatsminister Gremmels, dear ladies and gentlemen.
Meine Damen und Herren, zunächst einmal möchte ich mich für die Einladung bedanken. Es wurde ja schon erwähnt, ich komme seit 20 Jahren immer wieder und wir diskutieren immer wieder über dieselbe Thematik. Dennoch gibt mir das Mut, denn Deutschland unternimmt weiter Anstrengungen, die Nazi-Raubkunst wieder zu restituieren, obwohl das Thema unbeliebt und schwierig ist. Also ich kann Sie nur dazu ermutigen, trotz aller Kritik nun standzuhalten und Ihre Arbeit fortzusetzen. Was Deutschland gemacht hat, ist eben neuerlich nach der Washingtoner Konferenz Versuche zu unternehmen, Restitution durchzuführen. Das kann man als Patchwork bezeichnen, aufgrund des Föderalismus teilweise, aber auch aufgrund mangelnden Engagements. Und das hängt ja im Wesentlichen auch an mangelnder finanzieller Verpflichtung, also ein allgemeines Restitutionsgesetz durchzusetzen. Dazu braucht man auch eine finanzielle Verpflichtung, denn das haben Sie ja von allen meinen Kolleginnen und Kollegen gehört, denn erworbene Rechte kann man in der EU nicht einfach wieder entziehen. Dies ist einer der Gründe meines Erachtens, warum dieser Gesetzesentwurf, so wie er da ist, vorliegt. Denn der tanzt sehr vorsichtig um dieses Thema herum, nämlich wie man
eine
Option für die Antragsteller schaffen kann, ihr Besitztum wieder zurück zu erwerben, ohne finanzielle Verantwortung zu übernehmen. Und leider wird das nur so wenige Fälle zeitigen, sodass wir uns nicht sicher sind, dass das der richtige Weg wäre. Ein weiteres Problem, das meine Kollegen bisher nicht erwähnt haben, also ich möchte mich nicht wiederholen, wenn wir das IT-Vokabular anwenden, dann hat man nicht genügend Daten vorliegen. Wenn man die Fälle der beratenden Kommission heranzieht, als Restitutionsverfahren und als Rechtsprechungsinstanz, dann funktioniert das so nicht. So wie ich das sehe, gab es mindestens 2000 erfolgreiche Fälle, wahrscheinlich mehr in Deutschland. Ich habe keine einzige Studie gesehen in den letzten 20 Jahren, nach der umfassend diese 2000 Fälle abgearbeitet worden wären. 1994 hat das schon gestartet. Das Magdeburger Zentrum hat das schon vor der Washingtoner Konferenz gemacht, diese Fälle abzuarbeiten. Und das passiert auch immer noch. Ja, die Liste wird nicht vollständig sein, aber wenn jemand aus der Bundesregierung oder einer anderen Gruppe gerne mit mir zusammenarbeiten möchte, dann wäre ich froh, Ihnen da noch mehr Informationen dazu zukommen zu lassen. Das ist also für mich jetzt der Sachstand. Diese 23 Fälle nehmen Sie und da sehen Sie die Berichterstattung der Presse, wer über welche Entscheidung verärgert war. Und da versucht man dann jetzt individuelle Fälle zu entschädigen. Und das ist die falsche Herangehensweise. Man braucht eine allumfassende Herangehensweise, dass man historische Gerechtigkeit wiedererlangen möchte. Das gilt es zu tun, um ein umfassendes System einzurichten, das es für die derzeitigen Halter es eben nicht unmöglich macht, jetzt zurückzuerstatten. Und das besorgt mich, dass die lobenswerten Tätigkeiten vieler ihrer Institutionen gehindert werden könnten, wenn Sie jetzt ganz detaillierte Empfehlungen vorgeben, wie man da vorzugehen hat. Das ist eine Sache. Ein anderes Problem wäre der Rechtsfrieden. Sie erreichen niemals den Rechtsfrieden ohne ein umfassendes Restitutionsgesetz. Das funktioniert nämlich nicht, denn zum Beispiel Frankreich hat einen anderen Weg eingeschlagen. Das französische System vor den Gerichten befindet. Die Gesetzgebung entwickelt sich nicht weiter. Also da gibt es eine Verordnung von 1945, die alle gleich behandelt. Das bedeutet, dass wenn ein deutscher Halter eines Kunstwerkes, das in Frankreich erworben wurde, das in einer französischen Ausstellung gezeigt wird, wird er das nie mehr wiedersehen. Da kann man dann Rechtsfrieden herstellen und in Deutschland so nicht, denn solange im Zweiten Weltkrieg Kunst erplündert wurde, gibt es andere Foren, wo man Ansprüche geltend machen kann. Also möchte ich Sie ermutigen, ein umfassendes Gesetz auf den Weg zu bringen. Ich denke, es ist möglich. Meines Erachtens kann die Bundesregierung auch Geld vorhalten und auf Raten bereithalten. Ich glaube, da gibt es vielerlei Optionen, vielerlei Möglichkeiten, diese Anträge von anderen Anträgen abzugrenzen. Aber da gilt es noch, Arbeit zu leisten zu diesem Thema. Nur noch ganz kurz zu der Auskunftspflicht. Das Problem der Auktionshäuser, das Gesetz eben sagt, sie müssen Optionen, sie müssen Informationen jemand das Kunstwerk einreichen. Wer würde das Kunstwerk denn einreichen, ohne dass man das vorher überprüft? Das macht mir hier Sorge, dass mit diesen Bestimmungen der Kunsthandel in eine Position gelangt, wo sie Schwierigkeiten hätten, Kunstwerke auf den Markt zu bringen. Das will man nicht sehen. Da gibt es in den USA viele Beispiele in dieser Richtung. Ich weiß, ich habe nicht mehr viel Zeit, aber noch einmal möchte ich Sie höflich bitten, noch einmal an den Zeichentisch zu treten und diese Dinge noch detaillierter zu durchdenken. Dankeschön.
Vielen Dank. Wir kommen zum zweiten Teil des Tagesordnungspunktes, kann ich das wieder absetzen, wo es um die Fortentwicklung der beratenden Kommission zur Schiedsgerichtsbarkeit geht und insbesondere die letzten Beschlüsse des Spitzengespräches Bund-Länder-Kommunale-Spitzenverbände. Aus der Beschlusslage ergeben sich ja schon einige Fragen, die Sie sicherlich mit aufnehmen werden nachher in der Beantwortung der Fragerunde. Also wir haben ja vorhin schon gemerkt, dass also es noch keinen Bewertungsrahmen geben kann und gibt. Für die Ausgestaltung der Schiedsordnung liegen auch noch nichts vor. Das heißt, es ist noch gestaltbar. Da interessieren uns natürlich schon Ihre Ideen, wenn man der Idee folgt, dass es in eine Schiedsgerichtsbarkeit umgewandelt wird. Was sollte da enthalten werden? Und wenn man sich die zeitliche Verschiebung anguckt, braucht es Übergangsregelungen oder was nach Ihren Erfahrungen wäre dann für ein zeitlicher Vorlauf notwendig dafür und vieles mehr. Ich will an dieser Stelle noch mal herzlichen Dank an die beratende Kommission sagen. Das habe ich vorhin am Anfang vergessen. Das ist mir aber noch mal wichtig, weil die auf der doch schwierigen Grundlage viele Jahre versucht hat, das Beste zu tun. Und deshalb sowohl an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch an die Mitglieder der beratenden Kommission und den Vorsitzenden, Herr Papier, glaube ich, von unserer Seite aus noch mal herzlichen Dank für die geleistete Arbeit. Ihre Erfahrungen werden mit Sicherheit mit einfließen müssen, dass Sie wissen, wo die entsprechenden Hebel sind, die gerade jetzt nicht bedient werden können, die aber dann doch hoffentlich mit einer Schiedsgerichtsbarkeit bedient werden können. Wir kommen in die zweite Frage- und Fraktionsrunde. Wieder in der Reihenfolge CDU, CSU, SPD, AfD, FDP, die Gruppe Die Linke und Bündnis 90 Grünen. Für CDU-CSU-Fraktion bekommt das Wort Herr Heveling, bitte.
Ja, und ich kann es in der Tat anknüpfen an das, was Sie, Frau Vorsitzende, gesagt haben, relativ kurz machen, weil ja in der Tat im Kreis derer, die heute geladen sind, einige dabei sind, die an dem Prozess der Ausgestaltung des jetzt vorliegenden oder hoffentlich bald vorliegenden Einigung in Bezug auf eine Schiedsgerichtsbarkeit ja dabei gewesen sind. Und deswegen würde ich die Frage oder die Fragen sehr offen formulieren. Wie zufrieden sind Sie mit dem gefundenen Ergebnis und wo sehen Sie aus Ihrer Sicht eben noch Dinge, die geregelt oder angepackt werden müssten in diesem ganzen Kontext? Jetzt haben wir ja gehört, dass das ganze Thema noch in der Ressortabstimmung steckt. Jetzt gibt es immer Ressortabstimmung und Ressortabstimmung, also sozusagen Formalität und dann ist das alles erledigt oder eben doch nochmal vertiefte inhaltliche Auseinandersetzung. Da würde mich natürlich auch, weil eine gewisse zeitliche Kongruenz ja zwischen den beiden Vorhaben letztlich besteht, interessieren, wann können wir denn mit einem endgültigen Ergebnis der Ressortabstimmung rechnen, sodass man dann also ein wirklich konturiertes, ein konturiertes Ergebnis hat.
Vielen Dank. Für die SPD, Herr Litt, bitte.
Genau, ich mache kurz und dann übergebe ich an die Abgeordnete Frau Budde. Mich interessiert in dem Punkt, übrigens vorausschickend, dass wir in dem ganzen Komplex, das betrifft aber sowohl die Gesetzgebung als auch die Frage der Schiedsgerichtsbarkeit, uns auch mit Provenienz auseinandersetzen müssen. Also wie gehen wir mit Provenienz um und sozusagen fördern wir Provenienz, aber manchmal passiert Provenienzforschung ohne Ende, aber bei mangelnden Mitteln, das sage ich auch. Aber sozusagen, wir denken, Provenienzforschung ersetzt den Rückgabeprozess. Das ist aber eine Fehltäuschung. Und was ist mit der ganzen Provenienz übrigens, wo dann die Opfer und Eigentümer nicht ermittelt werden können? Nehmen wir das einfach hin oder gibt es da Möglichkeiten, damit umzugehen? Eine zentrale Einrichtung gibt ja Vorschläge von Frau Strehle und anderen. Ich halte das für bedenkenswert, sich damit zu befassen, ja geradezu als eine moralische wie rechtliche Verpflichtung. Das vorausschicken, meine Frage an Herrn Marlow, wie da die Bewertung, wie sieht die Bewertung von JCC in Bezug auf die Transformation, beratende Kommission, Schiedsberichtsbarkeit im internationalen Vergleich auch aus und an Minister Gremmels. Was ist für die Länder die zentrale Frage oder sind die wichtigsten Punkte in Bezug auf den Aspekt Etablierung von Schiedsgerichtsbarkeiten? Und gibt es da auch länderseitig etwas zu sagen, wie wir nochmal die Situation der Provenienzforschung auch im Blick auf die betroffenen Opfer, die ihre Ansprüche stellen wollen, verbessern können?
Okay, und ich darf dann für die SPD-Fraktion noch einmal konkretisieren, was ich vorhin schon im Antexter gesagt hatte. Die finanziellen Hinterlegungen als Absicht sind ja zum Beispiel seitens der Länder ab 26 eingeplant, wenn ich das richtig gelesen habe im Papier. Es verschiebt sich alles. Wir wollten eigentlich Ende 24 fertig sein. Das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Das heißt, ergibt sich ein Leerlauf. Gibt es schon eine Idee, wie das im Jahr 25 dann geregelt werden soll? Oder ist da sozusagen Luft zwischen und passiert gar nichts? Vielen Dank. Und dann geht es weiter an die AfD-Fraktion. Herr Münz, bitte.
Ja, vielen Dank für das Wort. Ich habe zwei Fragen an Herrn Professor Papier. Herr Professor, könnten Sie noch mal Ihre wesentliche Kritik erläutern, die Sie an der Abschaffung der beratenden Kommission und der Einrichtung einer Schiedsgerichtsbarkeit haben? Und zweitens, wie sehe die von Ihnen empfohlene Umwandlung der Beratenden in eine entscheidende Kommission aus? Vielen Dank.
Vielen Dank für die FDP, Herr Hackerbin.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, nach den sehr deutlichen und ernüchternden Einschätzungen im ersten Tagesordnungspunkt erbitte ich das Gleiche jetzt auch für diesen Tagesordnungspunkt zu den Zielen der Reform und vor allem auch zu dem Weg bis jetzt, den wir schon gegangen sind. Wir sind im Prozess noch nicht so, dass wir ein endgültiges Ergebnis beurteilen können. Deswegen haben Sie Gestaltungsspielraum, uns hier heute Dinge mit auf den Weg zu geben. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Gruppe Die Linke. Herr Korte, bitte.
Ja, ich wollte noch mal präzisieren, ich habe beantragt, diesen zweiten Teil der Erneuerung abzusetzen, weil das ist jetzt eine Farce, über die wir reden. Ich halte es auch für respektlos, will ich dem BKM ganz deutlich sagen, gegenüber den hochkarätigen Sachverständigen. Hier ist eine Frechheit sondersgleichen, dass die Unterlagen zur Schiedsgerichtsbarkeit nicht vorliegen, weder den Sachverständigen noch den gewählten Abgeordneten. Und wir haben sie im August in einer kleinen Anfrage danach gefragt. Da haben Sie erstmal eine Fristverlängerung beantragt und dann uns mitzuteilen, das wäre eine Ressortabstimmung. Das ist eine Frechheit sondersgleichen. Ich will das hier in aller Klarheit sagen. Und deswegen will ich hier auch gar keine Fragen stellen, weil man kann hier nicht ernsthaft drüber sprechen, weil auch die Sachverständigen diese Unterlagen nicht vorliegen haben. Wir haben sie zumindest offiziell auch nicht vorliegen. Und zumindest eine Frage wäre deswegen an Herrn Görgen. Wann wird es zugänglich gemacht? Warum liegt es hier heute nicht vor? Und was soll eigentlich diese Geheimniskrämerei, die politisch in keinster Weise zu rechtfertigen ist und im Übrigen wirklich eine Frechheit gegenüber den hier angereisten Sachverständigen ist?
Vielen Dank für Bündnis 90 Die Grünen. Herr Grundel.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich schließe mich den Fragen von Herrn Heveling und von Herrn Hacker an, dass mich vor allem Ihre Bewertung oder wie wir die Ziele der Reform, welche Gestaltungsmöglichkeiten Sie noch sehen. Und nach der Vehemenz der Einlassung in Punkt 1 würde ich schon auch noch gerne noch mal hören von Minister Remmels und von Herrn Dr. Görgen, wie die Bundesregierung oder wie die Länder das einschätzen, was dagegen spricht, parallel zur Schiedsgerichtsbarkeit auch das Thema Restitutionsgesetz anzugreifen. Danke.
Vielen Dank. Dann kommen wir in die Antwortrunde. Vorab vor den Sachverständigen Herr Staatsminister Gremmels das Wort. Bitte schön.
Ja, sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Sachverständige, ich freue mich mal wieder hier im Deutschen Bundestag zu sein. Die Rolle als Sachverständiger bzw. als Staatsminister hatte ich in dieser Anhörung noch nicht. Insofern das vielleicht vorab. Und ich möchte auch vorab auch für die Länder und für die Kulturministerkonferenz ganz herzlich mich bedanken an die bisherige Arbeit der beratenden Kommission, stellvertretend an Professor Dr. Papier. Wir schätzen das sehr und auch die Möglichkeit, dass bis zum Inkrafttreten auch der neuen Schiedsberichtbarkeit die beratende Kommission zugesagt hat, weiterzuarbeiten. Das ist aus meiner Sicht ein wichtiges auch Signal, dass wir da keine Zeit verlieren und keinen Leerlauf haben. Ich möchte auch noch mal deutlich machen, dass das, was wir jetzt hier vorgelegt haben mit dem Ergebnis des kommunalen Spitzengesprächs, schon etwas Besonderes ist. Sie haben hier Einigkeit zwischen der BKM, zwischen 16 Ländern, zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und da möchte ich auch drücklich auch meinen Dank mit einschließen, dass auch Herr Botmann und Herr Malo für den Zentralrat der Juden und für den JCC dort mit diskutiert und auch mit verhandelt haben. Das waren schwierige Gespräche und ich glaube, das ist mein wechselseitiger auch Wertschätzung getan und möchte mich da ganz herzlich für bedanken. Das war nicht leicht, um das nochmal deutlich zu sagen. Und wir gehen da auch einen neuen Weg. Und deswegen möchte ich gleich zu Beginn sagen, dass wir uns vorgenommen haben, dass nach 10 Entscheidungen beziehungsweise spätestens nach 3 Jahren eine Evaluierung stattfindet. weil dieses Schiedsverfahren ein neuer Weg ist und wir auch gucken müssen, an welcher Stelle sind die Mechanismen und die Verfahren, auf die wir uns verständigt haben, gangbar und machbar und an welchen Stellen muss noch nachgeschärft werden. Wichtig ist der Pool derer, aus denen dort dann am Ende des Tages das Schiedsgericht besetzt wird, auch paritätisch besetzt ist und wieder ein wechselseitigen Vorschlagsrecht haben und wir uns da auch aufeinander verständigt haben. Das ist auch eine ganz wesentliche Entscheidung. Wichtig ist auch, und das muss man auch deutlich sagen, es soll ein Vorverfahren geben, das vorher stattfindet. Und nur wenn es im Rahmen des Vorverfahrens keine Einigung gibt, dann soll ein Schiedsverfahren sich dem anschließen. Und auch am Ende des Tages können auch Entscheidungen des Schiedsverfahrens dann auch nochmal gerichtlich überprüft werden. Das ist auch nochmal wichtig zu betonen, auch wenn das nur verfahrensrechtlicher Natur ist. Wichtig ist, dass dieses Schiedsgericht eine Akzeptanz hat und dass die Entscheidungen sozusagen dort auch hinterlegt werden. Mir ist nochmal wichtig zu betonen, dass das auch offen ist für Private. Die können sich auch diesem Schiedsgericht Verfahren auch stellen. Wir als Länder werden das tun. Wir werden auch die Kommunen bitten. Sie wissen, wir haben kommunale Selbstverwaltung, aber nachdem alle kommunalen Spitzenverbände ebenfalls gesagt haben, sie lassen sich darauf ein, gehe ich davon aus, dass auch zeitnah die Kommunen eine solche Entscheidung treffen. Wir und Herr Korte, ich kann aus meiner alten Funktion als Abgeordneter nachvollziehen, dass es wirklich schwierig ist, das jetzt hier zu beraten, ohne dass Sie das vorliegen haben. Ich kann Ihnen nur zusichern, so sollte das in meiner Amtszeit die als Vorsitzender der Kulturministerkonferenz ja im Dezember endet, vorher noch möglich sein, komme ich gerne noch mal vorbei. Und ich gehe davon aus, dass auch meine Nachfolger bzw. meine Nachfolgerin ebenfalls noch mal vorbeikommt und sich aus Respekt auch vor den Abgeordneten des Deutschen Bundestags der Sache stellt, sobald das dann veröffentlicht ist, damit sie auch die Möglichkeiten haben, ihre Fragen zu adressieren. Das ist mir noch mal wichtig zu betonen. Es ist jetzt noch die Frage aufgeworfen, an welcher Stelle wir, wie das mit der Finanzierung aussieht. Ja, in der Tat ist es ja vereinbart worden, ab 26 Hälfte Bund, Hälfte Land, Hälfte Länder. Wir müssen damit jetzt durch alle noch unsere Landeskabinette gehen. Das braucht Kabinettsentscheidungen dafür. Wir wollen, das sage ich auch ganz deutlich, dieses zügig hinbekommen als Länder, dass wir möglichst bald die Möglichkeit haben. Und wie gesagt, für die Übergangszeit wird sozusagen dann die beratende Kommission tätig werden. Und es ist auch vorstellbar, da müsste man mit dem Bund dann diskutieren, ob denn das erste Jahr der Bund finanziert. Aber das müssen wir dann woanders miteinander diskutieren. Wichtig ist, dass wir noch klären wollen, wo der Sitz ist. Da bietet sich aus unserer Sicht Magdeburg an, weil wir dort ja schon eine entsprechende Einrichtung, die auch eine Außenstelle hier in Berlin hat, zur Verfügung stellen. Alles andere müssen wir aber, das ist noch offen gehalten, das werden wir jetzt auch zeitnah als Länder entscheiden. Wir glauben, dass wir mit dem neuen Weg eines Schiedsverfahrens ein Stück weit schnellere und Entscheidungen bekommen, als das derzeit der Fall ist, und dass wir diesen neuen Weg begehen. Aber auch zusichern, das haben wir insbesondere auch Minister der Juden und JCC zugesagt, dass wir die Evaluierung auch ernst meinen, dass uns ganz wichtig ist, am Ende des Tages auch zu gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ich möchte mir auch noch mal die Gelegenheit nutzen, mit Danke zu sagen, weil ich viel auch gelernt habe, das muss man auch mal sagen, in diesen nächtlichen Gesprächen und Verhandlungen, um das wechselseitige Verständnis oder das Verständnis auf der Seite der Opferverbände, was da an Sorgen und Nöten und Ängste da sind. Das war eine sehr lehrreiche Veranstaltung. Ich möchte ausdrücklich meinen Dank und auch für den guten und konstruktiven Dialog mit anbringen und noch mal betonen, dass das eine sehr breite Entscheidung ist. Mitverhandelt haben maßgeblich noch Frau Oschlowski aus Baden-Württemberg, meine Kollegin, und Herr Blume aus Bayern. Sie sehen, ist auch parteipolitisch übergreifend auf Länderseite getragen worden. Und wir gehen zuversichtlich in diesen neuen Weg ein und glauben, dass das Schiedsverfahren ein guter Schritt ist, dem weitere Schritte folgen dürfen und können. Vielleicht lassen Sie mich das so verklausuliert ändern, weil für mehr habe ich kein Mandat, weil für mehr habe ich als Vorsitzender der Kulturministerkonferenz kein Mandat. Aber es ist ein wichtiger Schritt aus meiner Sicht in die richtige Richtung. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Staatsminister. Wir gehen in die Runde der Sachverständigen. Frau Dr. Berging, bitte.
Bei dem Schiedsgericht ist es so, dass das ja im Wesentlichen auf Museen ausgerichtet ist. Und Private können es anrufen auf freiwilliger Basis, wenn beide Seiten zustimmen. Aber es ist im Wesentlichen auf Museen ausgerichtet. Und es ist wie bei all diesen Lösungen so, dass auch nur die Museen im Blick waren, als das Schiedsgericht und Bewertungsrahmen etc. entwickelt wurden. Also die Sammler, der Kunsthandel etc., die haben ja nicht mit am Tisch gesessen. Muss ich nicht bedauern irgendwie, aber es ist halt eben ein Instrument, was im Wesentlichen auf Museen ausgerichtet ist. Und das sieht man beispielsweise auch an der Besetzung. Also die Besetzung wird teils von jüdischer Seite eben besetzt und teils von Bund, Ländern und Kommunen. Das sind sozusagen die beiden, für die das Ganze gedacht ist. Und ich kann mir vorstellen, dass private Schwierigkeiten haben, bei dieser Art von Besetzung auch vor die beratende Kommission zu ziehen. Überhaupt wird es natürlich, weil es auf freiwilliger Basis ist, davon abhängen, wie die Entscheidungen sind. Also tatsächlich Neutralität, Objektivität, das hat man ja bei der beratenden Kommission gesehen, dass der häufig vorgeworfen wurde, zu restitutionsfreundlich zu entscheiden und dass das dann ein gewisser Widerstand war auf Seiten derjenigen, die dann eben nicht vor die beratende Kommission ziehen wollen. Also davon wird das davon abhängen. Ich würde gerne noch einmal kurz auf Herrn Marlow eingehen, weil Sie einen Fall geschildert hatten, wo Sie vorhin gesagt hatten, dass Ihnen, der Ihnen bekannt ist, wo der Kunsthandel sich weigert, Auskunft zu erteilen. Da verstehe ich Ihre Verärgerung total und ich will auch nicht sagen, dass es solche Fälle nicht gibt. Es sind aber Einzelfälle und ich treffe sozusagen eine Abwägung, ob man jetzt über ein Gesetz diese einzelnen wenigen Fälle einer Lösung zuführen möchte, oder und dabei eben gleichzeitig die Fälle, die gut gelöst werden, schädigt. Denn ich glaube, wie gesagt, die Praxis im Kunsthandel ist, so gescholten sie von allen Seiten, ist so schlecht nicht. Und ich würde es ungern wagen, die zu gefährden, eben durch so einen Auskunftsanspruch. Das sehe ich schon. Ich halte es für relativ menschlich, dass jemand, der plötzlich ein Anwaltsschreiben erwarten müsste oder plötzlich erwarten muss, irgendwie, dass er in die Öffentlichkeit gezogen wird, dass der vielleicht auch, wenn er gutmeinend ist, sagt, dann ziehe ich es lieber aus dem Verkauf zurück. Und das ist einfach nur meine Sorge, dass ich einfach denke, es ist vielleicht psychologisch nicht sinnvoll. Vielleicht irre ich mich, aber das ist sozusagen die Gesamtabwägung, die ich da treffe. Wir hatten auch in der ersten Runde noch, da muss ich einmal kurz eingehen, auf die Bösgläubigkeit. Die Bösgläubigkeit, da ist die Beweislast nicht vollständig auf der jüdischen Seite, sondern wir haben das Pohrmann-Urteil des BGHs, wonach diejenigen, die sich auf gutgläubigen Erwerb berufen, nachweisen müssen, wie die Erwerbsumstände waren, dass sie jetzt nicht irgendwie auf dem Flohmarkt oder unter dubiosen Umständen gekauft ist, unter Wert und so weiter, sondern dass die das tatsächlich nachweisen müssen. Und auch das ist auch für die heutigen Eigentümer, die sich auf gutgläubigen Erwerb berufen, schwierig, denn der gutgläubige Erwerb hat irgendwo in der Kette der Vorbesitzer stattgefunden. Wir müssen also nicht in die Zeit 33 bis 45 zurückgehen, sondern irgendwann in der Kette der Besitzer hat einer das 10 Jahre besessen und dann kommt es darauf an, wie hat der es erworben und auch das ist für die heutigen Besitzer, die es einliefern, häufig schwer nachzuweisen, denn oft sind es beispielsweise Erbengemeinschaften oder Menschen, die es irgendwie erst vor kurzem erworben haben, die selber den Ersitzungstatbestand nicht erfüllt haben. Insofern will ich nur sagen, Beweisschwierigkeiten sind auf beiden Seiten und deshalb hatte auch der Rechtsausschuss des Bundestages, der sich 2001 dann mit dieser Frage auf Verjährung und so weiter beschäftigt hatte, hat er gesagt, auch diejenigen, die das sozusagen gutgläubig erworben haben, haben ein hohes Risiko, obwohl faktisch oder rechtlich ein gutgläubiger Erwerb stattgefunden hat, das zu beweisen. Deshalb hatte er sich damals gegen die Verjährung ausgesprochen. Heute heben wir die auf. Das ist auch völlig in Ordnung, damit die Fälle geklärt werden. Aber ich wollte das nur noch einmal kurz gerade rücken. Und dann noch einmal, weil wir auch die ganze Zeit über ein Gesetz noch mal diskutieren. Ich hatte in meiner Stellungnahme Zahlen aufgerufen. Ich glaube, dass die Summe dessen, was hier in Deutschland liegt, gar nicht so hoch ist. Sachen, die in Kunsthandel kommen, sind nicht Werke von musealem Rang. Ich habe ja selber so eine Umfrage durchgeführt. Das geht los bei 300 Euro und dann sind sie mal 10.000 und mal 40.000 und so. Im Schnitt sind solche Werke ungefähr 60.000 Euro wert. Und da kam ich auf was von den Dingen, die im deutschen Kunsthandel restitutionswürdig sind und zu entschädigen wären, auf keine wahnsinnig große Summe. Ich kam so auf Pi mal Daumen, aber wirklich jetzt grob geschätzt, so ungefähr nur auf 2 Millionen. Aber, und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit bei einem solchen Gesetz, man wird ein solches Gesetz
nicht auf Deutschland beschränken können. Denn auch jeder aus dem Ausland kann in Deutschland einliefern und schon wäre die Entschädigungspflicht womöglich, also wenn es auf die Belegenheit des Kunstwerkes ankäme, ausgelöst. Oder wenn es auf Wohnsitz ankäme, dann könnte man auch das über welche Gesellschaften, die man gründet, lösen und so. Also insofern ist das, glaube ich, schon eine Schwierigkeit. Das Volumen im deutschen Handel ist da nicht so groß, aber man müsste eben sich das noch einmal überlegen, wie man das löst. Danke.
Vielen Dank, Frau Dr. Berking. Herr Dr. Bischoff, bitte.
Ja, vielen Dank. Herr Korte hat es schon sehr akzentuiert formuliert. In der Sache ist es natürlich richtig, dass es ausgesprochen schwer ist, jetzt zu dem Für und Wider dieses Schiedsverfahren Stellung zu nehmen, wenn die zugrunde liegenden Beschlusspapiere nicht vorliegen. Es geht ja da ums Detail und nicht irgendwelche groben Linien. Man muss sozusagen das Kleingedruckte lesen und so wie die Beschlüsse der Kulturministerkonferenz bzw. des Spitzengespräches am 9. Oktober zu verstehen waren, sind die Papiere, die sind ja da in Punkt 1 aufgezählt, ja auch schon beschlossen worden. Insofern bin ich jetzt ein bisschen überrascht, dass das noch offen sein soll. Ich denke, wir müssten eher davon ausgehen, dass die 16 Länder, kommunalen Spitzenverbände und BKM das ja nun längst abgesegnet haben. Also uns liegt das nicht vor. Wir können das insofern auch nicht bewerten. Man kann nur abstrakt sagen, dass es schwierig wäre, wenn die neuen Bewertungskriterien der Bewertungsrahmen im Grunde eine Abweichung wäre von der bisherigen Praxis, angefangen von der alliierten Praxis über die Washingtoner Prinzipien, die sind jetzt nicht so sehr konkret, aber insbesondere auch der Empfehlungspraxis der beratenden Kommission. Wenn das also so eine Art Rückschritt wäre und einzelne Verhandler die Gelegenheit genutzt hätten, jetzt das Rad gewissermaßen zurückzudrehen und einzelne Fälle da anders zu regeln, als die beratende Kommission das in der Vergangenheit empfohlen hat, weil das wird ein ganz schwieriges politisches Signal aus meiner Sicht senden, als wollen wir die Dinge jetzt etwas restriktiver behandeln. Ob das so ist, kann ich nicht sagen, weil, wie gesagt, die Papiere ja nicht vorliegen. Was man aber sagen kann, und das ist der Zeitrahmen, das ist die Sorge, dass die Dinge sich eben weiter verzögern. Ich darf noch mal daran erinnern, im September 23 hieß es, die Länder und BKM wollen im Herbst die Beschlüsse fassen. Im Dezember hieß es, man wolle und werde diese Reform bis zum Frühjahr 2024 umsetzen. Am 13. März, zwei Tage nachdem wir hier die Dinge unter einer ganz anderen Prämisse besprochen haben, hieß es dann, die Schiedsgerichtsbarkeit kommt, und zwar bis spätestens Jahresende 2024. Und am 9. Oktober heißt es in der Beschlusslage jetzt, im Laufe des Jahres 2025. Die Dinge werden also immer weiter verschoben. Es geht ja um die begrenzte verbleibende Lebenszeit der Antragsteller. Deswegen müssten wir uns mal ein bisschen befleißigen, die Dinge etwas voranzutreiben. Wenn also im Laufe des Jahres 2025 heißen soll, Januar, ja meinetwegen, wenn wir aber Mitte des Jahres hören, die Verwaltungsabkommen sind noch nicht geschlossen oder einige organisatorische Voraussetzungen noch nicht geschaffen, ja, dann reicht das nicht. Sie müssen ja auch bedenken, dass die Verfahren sich dann zeitlich immer erst noch anschließen. Also die Verfahren gehen ja dann erst los. Das heißt, bis es dann wirklich eine Entscheidung gibt, vergehen ja noch Jahre und die Zeit, die haben wir nicht mehr. Soweit von mir. Vielen Dank.
Vielen Dank. Herr Botmann, bitte.
Ja, vielen Dank. Ja, unter den Voraussetzungen, dass wir noch kein Restitutionsgesetz haben und unter den Voraussetzungen, dass sozusagen, dass wir, bis es zu einem Restitutionsgesetz kommt, ein Verfahren ermöglicht werden soll, das tatsächlich die Effektivität steigern soll, hatten wir auch im Gespräch mit Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden auch darum gerungen, wie der Modus sein kann, um die Ansprüche, was bei denen es um NS-Raubkunst, das gehalten wird von Museen und staatlichen Einrichtungen, bei denen es darum geht, wie man das dann effektiv lösen kann. Vielleicht ein kurzes Vorwort zur beratenden Kommission. Ich glaube, wir sind uns alle einig, die beratende Kommission hat nach bestem Wissen und Gewissen versucht, die Fälle, die ihr vorgelegt worden sind und die dort verhandelt worden sind, zu entscheiden, zu einer Lösung zu bringen, zu einer fairen und gerechten Lösung zu bringen. Man muss, wenn man objektiv draufschaut, muss man ehrlicherweise sagen, in der Zeit des Bestehens der beratenden Kommission gab es etwa 20 Fälle, die zur Entscheidung geführt worden sind. Das ist in 20 Jahren nicht sehr viel. Es geht mir, und das sage ich sehr, sehr bewusst, nicht darum, die Schuld zu suchen, weil ich glaube auch nicht, dass bei der beratenden Kommission die Schuld liegt, sondern die Art und Weise, wie das ausgestaltet war, dass es nun mal nur zu einer Verhandlung kam, wenn beide Seiten sich dem Verfahren unterworfen haben, führte letztendlich auch dazu, dass es letztendlich nur auch eine begrenzte Zahl an Verfahren gegeben hat. Hier sind wir jetzt nun tatsächlich, was den staatlichen Anteil angeht, also beim NS-Raubkunst, die von staatlichen Einrichtungen gehalten werden, dass wir da zu einer echten einseitigen Anrufbarkeit kommen. Das ist ein Fortschritt, das ist eine gute Entwicklung, das ist richtig. Wir müssen das auch hinbekommen künftig für die privaten Halter von NS-Raubkunst, aber dass wir zumindest das dann hier hinbekommen haben. Ein wichtiger Punkt. Und wir dürfen nicht vergessen, wir reden hier über Anspruchsteller, Anspruchsberechtigte, die tatsächlich, bei denen die Shoah, der Holocaust, ein tiefer Einschnitt in der Familiengeschichte gewesen ist, die anders als wir, viele von uns hier in der Runde, sind auch Volljuristen, man ist sozusagen juristisch ausgebildet, vorgebildet, man hat Vertrauen ins Rechtssystem. Es sind Menschen, die sozusagen auch aus dem Ausland kommen, die jetzt nicht die Sichtweise oder den Blick oder das Ansehen eines deutschen Richters haben, wie wir es haben. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Das muss man auch anerkennen, dass nicht alle auf dieser Welt einen uneingeschränkten, positiven Blick auf die deutsche Gerichtsbarkeit haben. Also insofern ist es auch richtig und konsequent, dass in der Besetzung des Schiedsgerichts, des Pools, aus dem dann das Schiedsgericht oder die Schiedsgerichte dann auch besetzt werden, dass es da auch eine paritätische Besetzung gibt, dass auf der einen Seite die staatlichen Stellen, Bund, Länder, kommunale Spitzenverbände und auf der anderen Seite die jüdischen Opferverbände dann letztendlich dann Personen, Experten dann auch vorschlagen und benennen und dass dann die Schiedsgerichte dann auch paritätisch besetzt werden. Das ist im Übrigen, ist es auch bei Schiedsgerichten, ist es auch üblich. Schiedsgerichte sind immer so besetzt, dass beide Seiten sozusagen ihre Schiedsrichter vorschlagen können. Das sieht letztendlich die ZPO ja auch so vor. Und das ein Schiedsgerichtsverfahren hat ja auch das Ziel, zu einem befriedenden Ergebnis zu kommen. Das ist Sinn und Zweck eines Schiedsgerichts. Insofern ist es auch konsequent und richtig, dass die Besetzung auch so dann auch miteinander abgesprochen worden ist. Ein Problem, das bleibt, das ist das Problem, was wir haben aus der ersten Runde der heutigen Sitzung, sind die Beweisfragen, Ersitzungsfragen. Das ändert sich auch mit dem Schiedsgerichtsverfahren nicht. Also wir reden hier über das Schiedsgerichtsverfahren, das per se an sich, denke ich, ein richtiger Schritt ist hin zum Restitutionsgesetz. Aber das Problem mit der Ersitzung und mit den Beweisfragen, die werden hiermit nicht gelöst werden. Die waren nicht gelöst gewesen mit der beratenden Kommission. Das Problem haben wir weiterhin. Es gibt an einigen Stellen im Bewertungsrahmen soll es Erleichterungen geben. Das ist gut. Aber an sich, und deswegen eben auch auf die Gefahr hin, sich zu wiederholen, werden wir ein Restitutionsgesetz brauchen, das tatsächlich dann vollumfänglich diese Sachverhalte und Fragen löst. Soweit erstmal von mir. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Marlow.
Die Claims-Konferenz hat bereits und schon in der Vergangenheit immer ein
Raubkunstgesetz gefordert, ein umfassendes, was sowohl private als auch die öffentlichen Einrichtungen umfasst. Warum? Weil es auch üblichen Usus gewesen ist, dass jede Art von NS-Unrecht über ein Gesetz hier in Deutschland geregelt worden ist. Und warum sollte das hier im Fall von NS-Raubkunst anders sein? Der Beschluss, den die KMK getroffen hat, ist aus unserer Sicht ein moralisches Minimum, hinter das wir auch nicht mehr zurückgehen können. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Es ist, wie gesagt, der erste Schritt. Um das moralische Minimum überhaupt erfolgreich zu machen, und dass es auch eine Wirkung hat im Restitutionsgeschehen hier in Deutschland, sehe ich, dass noch zwei weitere Puzzleteile folgen müssen. Der eine, der ist ja auch angesprochen worden, sind die Verwaltungsabkommen bzw. die Beschlüsse, die halt getroffen werden müssen, um das in Gang zu setzen und damit auch die verbundene Frage, wann passiert dies und was passiert im Jahre 2025 auch und unter welchen Voraussetzungen. Also was passiert eigentlich, wenn ein Land oder eine Kommune diesen Beschluss nicht annehmen möchte oder ihn verweigert? Was bedeutet das dann für das Restitutionsgeschehen hier in Deutschland? Und der zweite Teil, das zweite Puzzlestück, über das wir sprachen, ist dieses Gesetz. Diese Gesetzesänderungen, die im Bundestag besprochen werden, die müssen beschlossen werden und vor allem, es muss auch die Ersitzung aufgehoben werden bzw. andere Regelungen gefunden werden für den gutgläubigen Erwerb. Ich möchte vielleicht da noch mal eingehen. Also erst dann sehe ich sozusagen eine Chance und ich finde es dann wichtig, dass wir uns in spätestens 3 Jahren zusammensetzen und sehen, was verbesserungswürdig ist. Ein ganz wichtiger Aspekt für mich ist, die beratende Kommission kann nichts dafür, dass sie 24 Fälle in über 20 Jahren entschieden hat. Das war ein Zugangsproblem, das war ein Problem des Systems, wie es aufgebaut worden ist, und nicht ein Problem der beratenden Kommission. Das ist, glaube ich, auch für alle hier ganz deutlich. Die Regelungen, die wir geschaffen haben, die Herr Bothmann auch erwähnt hat, wie die Beweiserleichterung und so weiter, sind jetzt nun Regelungen, die festgeschrieben sind, die also personenunabhängig sind, die gremiumunabhängig sind. Ich kann mich erinnern, dass man zu Beginn der beratenden Kommission eher Fälle hatte oder sie eher so eingeschätzt hat, dass sie feindlich ist viel gesagt, aber dass sie restitutionsvorsichtig gewesen ist. Jetzt wird der Vorwurf gemacht, sie sei so restitutionsfreundlich. Was ich nicht sehe, ich denke, die Entscheidungen sind völlig richtig und akzeptabel. Aber was klar wird, ist, dass wir hoffen, durch sozusagen das Niederschreiben eines Bewertungsrahmens, dass wir die Entscheidungen eines solchen Gremiums eher unabhängig machen von den gerade da liegenden Persönlichkeiten, die dann durch politische Verhältnisse sich da auch stark ändern können. Kurz vielleicht nochmal zum Kunsthandel. Ich verstehe, dass der gutgläubige Erwerb, wie Sie beschrieben haben, den Erwerbungsweg darstellen muss, um sich auf den gutgläubigen Erwerb zu beziehen. Der Erwerbungsweg ist aber keine sehr komplizierte Sache. Das ist ja relativ einfach. Sie haben es meistens entweder irgendwo erworben im Kunsthandel oder Sie haben es geerbt. Und der wesentliche Punkt ist, und den Sie eben nicht mehr beweisen müssen, um gutgläubig zu sein, ist, wussten Sie denn davon? Das Wissen, das Element des Wissens. Und das ist nicht ein Element, was Sie beweisen müssen, was aber die Gegenseite beweisen muss. Das erschwert das. Und vielleicht kurz nochmal also für mich nochmal zur Klarstellung. Ich habe jetzt nicht angegriffen, dass in diesem Beispiel, das ich benannt habe, dass man sich auf Datenschutz berufen hat. Das nicht, aber vielmehr, dass man dann im Nachgang einen Erpressungsversuch, so nenne ich das mal jetzt ganz klar, gestartet hat. Und das sind Fälle, von denen man weiß. Und es gibt natürlich, wie Sie auch gesagt haben, viele Fälle, von denen man das jetzt nicht zwingend weiß. Und ich denke, dass der Auskunftsanspruch letztlich auch dem Kunsthandel eher positiv sein wird. So schätze ich das ein. Denn am Ende müssen Sie ja wissen, mit wem Sie sprechen. Das heißt, die Identität kommt ja am Ende ja sowieso hervor. Ich denke, das waren meine Punkte.
Vielen Dank. Herr Professor Papier, bitte. Herr Professor Papier? Okay, dann gehen wir erstmal weiter und gucken, ob wir ihn wiederfinden. Herr Dr. Bartsch, bitte.
Ja, vielen Dank.
Jetzt kommt. Herr Papier, sind Sie da?
War ich denn schon dran? Also ich,
ja, Sie sind jetzt dran.
Ja,
sonst hätte ich den Herrn Patsch dazwischen genommen, aber wenn Sie da sind, haben Sie das Prä.
Ja, ich habe die Reihenfolge dann irgendwie durcheinander gebracht. Ja, schönen Dank. Ich will jetzt nicht die Einwände, die ich schon auch in anderen Zusammenhängen vorgetragen habe, wiederholen. Ich will nur auf die Frage antworten, kann man zufrieden sein mit dieser Lösung, nicht eine Schiedsgerichtsbarkeit einzuführen. Insbesondere stellt sich doch die Frage, ist das die erstrebte Verbesserung für die Opfer und ihre Nachkommen? Und da habe ich eben doch gewisse Zweifel, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn meines Erachtens war doch das Hauptanliegen, einer solchen kleinen Lösung, also unterhalb eines Restitutionsgesetzes. Nicht? Man hat ja den Erlass eines Restitutionsgesetzes ja von vornherein zurückgewiesen, jedenfalls im jetzt absehbaren Zeitrahmen. Also für so eine kleine Lösung war ja dann immer das Hauptziel, die einseitige Anrufbarkeit sicherzustellen. Dass also die Opfer und beziehungsweise ihre Nachkommen einseitig ein Verfahren, sei es nun vor der Kommission oder jetzt vor einem Schiedsgericht einleiten können oder ob es bei dieser Zweiseitigkeit bleiben sollte. Und ich finde, man hätte dieses Ziel der einseitigen Anrufbarkeit auch mit einem sehr viel geringeren Aufwand an Zeit, an administrativem Aufbau, an Geld erreichen können. Also das, was man jetzt mit der einseitigen Anrufbarkeit über die Schiedsgerichtsbarkeit erzielen möchte, das hätte man sehr viel einfacher und sehr viel leichter auch auf der Basis der geltenden Regelung durchführen können. Im Gegenteil, ich muss also ganz deutlich sagen, dass das Schiedsverfahren, das man jetzt gewählt hat, ja doch strukturell eine zweiseitige Verfahrenseinleitung per Definition dann voraussetzt. Das schiedsgerichtliche Verfahren besteht oder beruht auf einer Schiedsvereinbarung und damit auf einer zweiseitigen Verfahrenszustimmung. Nicht? Das ist ja geradezu das Wesensmerkmal einer Schiedsvereinbarung, einer Schiedsgerichtsbarkeit. Bund, Länder und Kommunalschützenverbände wollen diese Zweiseitigkeit nun dadurch herstellen, dass das sogenannte stehende Angebote sämtlicher Träger von Kultureinrichtungen der öffentlichen Hand abgegeben werden, die von den Anspruchstellern, die ein Verfahren vor dem Schiedsgericht erstreben oder wünschen, jederzeit angenommen werden kann. Die Abgabe dieser Angebote soll dann in einem Verwaltungsabkommen geregelt werden. Bund, Und Länder verfügen aber nur über eine sehr kleine Anzahl von eigenen Kultureinrichtungen. Denn der Löwenanteil der Museen steht in der Trägerschaft der Kommunen. Und bislang habe ich so den Eindruck, als sei noch überhaupt nicht ausgemacht, ob die kommunalen Träger überhaupt alle zustimmen werden. So heißt es auch in der jüngsten Pressemitteilung der KMK vom 9. Oktober, Länder und kommunale Spitzenverbände werden auf die Kommunen zugehen und diese auffordern, für deren Einrichtungen solche stehenden Ansprüche abzugeben oder stehenden Angebote abzugeben. Nicht? Also die Rechtsfigur der Schiedsgerichtsbarkeit ist eigentlich primär auf Zustimmung beider Seiten gerichtet. Nicht? Das wird man sicherlich irgendwie dann versuchen zu erzielen, aber es wäre im Grunde auch nicht leichter, als auf der Basis des Fortbestehens der beratenden Kommission. Wenn jetzt die Frage gestellt wird, worin besteht der Vorteil, der Ertrag der Schiedsgerichtsbarkeit für die Opfer und deren Abkömmlinge, dann möchte ich auch noch auf Folgendes hinweisen. Der sich nahezu aufdrängende Weg einer rechtsverbindlich ausgestalteten Restitution in Deutschland, und zwar unter Fortentwicklung der Verfahren vor einer unabhängigen Kommission, die dann eine beratende Kommission, eine entscheidende Kommission werden würde und nicht nur eine beratende. Also die Wahl des Abgeordneten, der mich fragte, wie würde dann der Weg verschnitten werden können von einer beratenden auf eine entscheidende Kommission zu stoßen oder dazu zu kommen, da kann ich nur sagen, nur in Verbindung mit einem materiellen Restriktionsgesetz, ne? In das dann die unabhängige Kommission als entscheidende Kommission eingebunden werden würde. Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände wollten offensichtlich an der höchst unzulänglichen Form einer Ausgestaltung der Institution mit Hilfe eines rechtlich unverbindlichen Soft Law festhalten. Übrigens eine schon deshalb ziemlich unzulängliche Lösung, weil die jetzigen privaten Eigentümer oder privatrechtlichen Einrichtungen von Kulturgütern nach wie vor außen vor bleiben. Stattdessen soll es einen Bewertungsrahmen geben. Dieser Bewertungsrahmen ist kein Gesetz und überhaupt kein Rechtssatz, sondern es sind moralische, politisch-moralische Selbstverpflichtungen gewissermaßen der öffentlichen Hand. Auf dieser Basis soll dann das Schiedsgericht entscheiden. Nach der Zivilprozessordnung ist ein schiedsgerichtliches Verfahren, dient ein schiedsgerichtliches Verfahren dazu, über Rechtsansprüche zu entscheiden. Ja? Über Rechtsansprüche zu entscheiden. Solche Rechtsansprüche gibt es aber derzeit nicht. Und man denkt auch nicht daran, solche Rechtsansprüche zu schaffen, was man ja nur über ein Restitutionsgesetz machen könnte. Also das ist im Grunde nichts Halbes und nichts Ganzes, was man jetzt erreichen will oder einführen will. Und man will also weiterhin eine im Grunde gerichtliche Instanz, wenn auch eine private gerichtliche Instanz, einführen zur Beurteilung, zur Entscheidung moralisch-politischer Selbstverpflichtungen der öffentlichen Hand. Nicht? Das ist eine ganz merkwürdige Konstruktion. Und doch ein letztes Wort, Zeitaufwand. Es ist gesagt worden, eben die beratende Kommission hat gewissermaßen sich bereit befunden, so lange zu arbeiten, weiterzuarbeiten, bis dann eine Schiedsgerichtsbarkeit steht und voll funktionsfähig ist. Wie gesagt, der Aufbau wird Zeit kosten, er wird Geld kosten und er wird wird personelle Ressourcen erfordern. Ich kann nur sagen, die beratende Kommission hat darüber
noch nicht befunden. Nicht? Und wir müssen feststellen, dass wir ausgeschiedene Mitglieder in der beratenden Kommission seit geraumer Zeit nicht ersetzen können. Nicht? Weil man sagt, ihr werdet ja sowieso abgeschafft. Also, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob die beratende Kommission gewissermaßen bis zum bitteren Ende und ohne frei werdende Stellen, sage ich mal, zu besetzen oder neu zu besetzen, weitermachen will, bis dann endlich eine Schiedsgerichtsbarkeit arbeitsfähig ist. Ja. Das ist so sicher nicht. Deshalb muss ich ganz offen sagen, ich fürchte, dass wir auf diese Weise mit dieser Umstellung hin zu einer Schiedsgerichtsbarkeit, die, wie gesagt, nicht auf über materiell-rechtliche Ansprüche entscheiden wird, nicht, sondern über moralische Selbstverpflichtungserklärungen der öffentlichen Hand, ob wir da nicht ein
Herr Papier, ich muss jetzt trotzdem, wir hatten so immer 5 Minuten gesagt, Sie sind jetzt an 10 Minuten ran, es sind noch 2 Sachverständige da, ich muss die noch in der Zeit rannehmen. Sie reden schon 10 Minuten, auch wenn das wichtig ist, aber wir haben jetzt noch 2 andere Sachverständige, die müssen noch mit dem Rahmen drankommen. Deshalb muss ich einmal zwischengehen, bitte.
Ja, bitte. Ja, ich.
Okay, vielen Dank. Vielen Dank. Dann würde ich weitergeben an Herrn Dr. Partsch.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wir bräuchten die Diskussion Schiedsgericht, beratende Kommission oder nicht, wenn wir ein passables Restitutionsgesetz verabschiedeten. Wenn das von der Exekutive nicht vorgelegt werden kann, schlage ich einfach vor, dass man eine qualifizierte Anwaltskanzlei, hier Herr Bischof steht sicher zur Verfügung, innerhalb von 2 Wochen ein ordentliches Gesetz Ihnen vorlegt, das diese ganzen Bedenken aufnimmt und entsprechend löst. Das ist durchaus möglich. Das ist kein Hexenwerk. Danke. Mir entzieht es sich wie bei einem allgemein übereinstimmenden Willen zu einem Restitutionsgesetz, wir eben noch nicht mal ein Gesetz zur Erleichterung in entsprechender Qualität vorgelegt bekommen, um es mal deutlich zu sagen. Zweitens, zur Provenienz. Ganz wichtig ist, dass wir die Provenienzforschung zentralisieren und transparent machen. Das ist, glaube ich, noch nicht deutlich gesagt worden. Zurzeit macht das jedes Museum für sich selbst. Das ist parteiliche Forschung und so sieht sie auch aus. Es ist dann keine Forschung mehr und die ganzen Gelder verstecken sich dann hinter Provana und sie müssen brauchen sie ewig, bis sie da entsprechend drankommen, beziehungsweise sie kommen nicht dran, weil es eben keine öffentlichen Einrichtungen sind, denn sie haben ja einen IFG-Anspruch nur gegenüber öffentlichen Einrichtungen. Schiedsgericht. Auch ich habe große Hemmungen, über etwas zu reden, was mir nicht vorliegt. Ich habe bereits in der KOG dazu ausführlich ausgeführt. Also ich kann mich noch erinnern an den heftigen Widerstand gegen Schiedsgerichte im Rahmen von sogenannten BITs, Bilateral Investment Treaties, wo gesagt wurde, die sind intransparent und teuer. So, jetzt kann man ja gucken, können wir Schiedsgerichte schaffen, die transparent und nicht teuer sind. Das ganze Schiedsverfahren entscheidet sich einmal im Verfahren und zweitens in der materiellen Grundlage. Beim Verfahren kommt es letztendlich darauf an, das kann ich Ihnen als Praktiker sagen, wer entscheidet, wer nachher der Präsident ist und wie erfolgt das. Ja, es entscheidet sich an den Kosten und auf der materiellen Ebene, da haben Sie schon darauf hingewiesen, braucht man natürlich einen Rechtsrahmen, auf den das Schiedsgericht sich gründen kann. Den kennen wir hier nicht, deshalb kann ich darüber nichts sagen und weigere mich auch, weil das macht keinen Sinn. Letztendlich sind dort dieselben Anmerkungen aber zu machen wie zu dem Restitutionsgesetz. Wenn Sie Ersitzung und guten Glauben beziehungsweise Beweislast nicht einführen beziehungsweise ändern, dann macht auch ein Schiedsgericht keinen Sinn. Ich habe die Hoffnung, dass man das anders regelt. Beratende Kommission, ich glaube, dazu hat Herr Papp wieder was gesagt. Wir brauchen letztendlich beide alternativen Lösungsmechanismen nicht, wenn wir stattdessen eben im BGB die sinnvollen Regelungen, die ja alle befürworten, einführen. Wenn wir dann alternative Regelungen anbieten, kann es die beratende Kommission sein, kann es die Schiedsgerichtsbarkeit sein. Sie müssen ordnungsgemäß eingerichtet sein, ordnungsgemäß ausgestattet mit einer Verfahrensordnung und einer materiellen Ordnung, die funktioniert. Evaluation, habe ich gehört, kommt. Das ist gut, denn solche Sachen müssen dauernd evaluiert werden. Aber ich habe meine Befürchtung, dass die alternativen Möglichkeiten hier entsprechend beschränkt sind und beschränkt werden, so dass ich weiter dabei bleibe, ändern Sie das BGB. Das ist einfach, das ist schnell. Es gibt nach meiner Meinung auch keine Entschädigungsmöglichkeiten. Das kann der Bund allein machen. Da muss er nicht auf die Länder, die Kommunen und die Gemeinde Piesepampel zugehen, weil die noch eine Kunstsammlung hat, sondern das wird im BGB geregelt. Das wäre die einfache Lösung. Nochmals mein Appell, machen Sie das, dann brauchen wir hier nicht über nicht bekannte Institutionen zu reden.
Danke, Herr Dr. Patsch. Frau Dr. Perestegi, bitte.
Thank you. It's too bad that Stat Minister Gremmels has left, because I hope that his suggestion that we'll have another meeting,
at least ich glaube, er würde sonst vielleicht vorgeschlagen haben, dass wir uns noch mal zusammentreffen mit einer anderen Sitzung, was die Planung angeht. Denn ich glaube, wir hatten eben heute nicht so richtig die Möglichkeit, über die Pläne detailliert zu diskutieren, leider. Was Herr Professor Papier gesagt hat und solche Befürchtungen, die er geäußert hat, die kann ich hier unterstreichen. Ja, es braucht Zeit, bis ein neuer Mechanismus existiert. Nutzen Sie die Zeit, solange die beratende Kommission noch existiert. Der Beauftragte für Kultur und Medien ist ja jetzt mit der Jewish Claims Konferenz und auch mit dem Zentralrat in Gesprächen, um die neuen Mitglieder in der beratenden Kommission noch zu benennen. Denn die brauchen wir. Wir brauchen auch eine Institution, ein Organ, die diese Arbeit fortzusetzen. Also diese Leerstellen und dieser Zeitraum, wo niemand existiert, ist nicht akzeptabel. Ich würde diese neue Einrichtung nicht unbedingt als Schiedsbarkeit oder Schiedsgerichtbarkeit benennen. Es gab ein Vermittlungsgremium, was sich hier noch nicht einmal getroffen hat und war damit auch keine Vermittlungskommission. Ein Sondergericht als Schiedsgerichtbarkeit zu benennen, wenn man die eigenen Schiedsrichter mitbringen kann und die eigenen Regeln festlegen kann, ist das auch keine echte unabhängige Schiedsgerichtbarkeit. Also ich glaube, die Antragsteller hätten dann schon die Befürchtung, sie müssen sich an ein deutsches Gericht wenden, egal wer halt die Schiedsrichter dann benennt. Mein Kollege, Herr Dr. Bischof, hat es ja gesagt, nicht alle haben diesen positiven Blick auf Deutschland. Das Problem der einseitigen Anrufung ist vergleichbar mit der beratenden Kommission. Ich war schon hier, als Frau Grütters gesagt hat, dass jeder den Anspruch hat, an diese Beratungskommission heranzutreten. Wenn das nicht gewährleistet ist, werden auch keine föderalen Gelder zur Verfügung gestellt und so weiter und so fort. Ist auch so gewesen. Frau Staatsministerin Grütters hat vielleicht gedacht, dass sich jeder wenden kann an diese beratende Kommission, dass jeder Antrag behandelt wird. Aber in meinem Verständnis ist und war es so, dass in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen die großen Museen ja von den Bundesländern betrieben werden, in den anderen Bundesländern aber nicht. Da gibt es auch Kommunen und einzelne Einrichtungen, die sich beispielsweise nicht solch einem Schiedsgerichtbarkeit unterweisen. Was machen Sie dann? Ich hoffe, und das hören wir dann bei der nächsten Sitzung, dass es keine Vetomöglichkeit gibt für diese Organisation, sich dieser Schiedsberichtbarkeit zu unterwerfen, denn das war ein Problem. Wir haben es heute schon gehört, ein Rückerstattungs- oder ein Restitutionsgesetz würde halt viele dieser Probleme lösen und würde natürlich auch das Thema der einseitigen Anrufung lösen. Wenn es darum geht, wie von staatlichen Seite Gelder zur Verfügung gestellt werden, damit private Antragsteller entschädigt werden können, ich möchte Sie daran erinnern, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Schweizer Regierungen nur ihre Bürger entschädigen dafür, dass sie Kunstgüter nach Frankreich zurückgeführt haben. Der deutsche Steuerzahler hat für Emmet Bühler bezahlt. Das heißt, der Nazi, der NS-Kunsthändler, wurde dafür entschädigt, dass er Kunstgegenstände nach Frankreich zurückgeführt hat, die er in bösen Glauben erworben hat, und zwar auf solcher Ebene, dass es ihm dann später gelungen ist, diese Kunstwerke wieder zurückzukaufen von Frankreich, für die man ihn schon entschädigt hatte. Also wenn einige Anspruchsteller und Opfer jetzt glauben und hoffen, dass Deutschland höhere moralische Standards anwendet in Zukunft, Zukunft für etwas, was damals passiert ist, denn nachdem Deutschland eben diese Verantwortung hatte, wäre das eigentlich ein vernünftiger Mechanismus, wäre nicht so unberechtigt. Wenn wir uns anschauen, wie man das schneller bewerkstelligen kann, ich glaube, wir haben ein deutlich größeres Problem in der Provenienzforschung als nur die Antragsstelle oder die Restitution. Es ist etwas, über was wir heute nicht gesprochen haben, sollten wir vielleicht mal machen, wie Provenienzforschung schneller, wirksamer und gerechter für alle gestaltet werden kann. Private Eigentümer können vom DZK Förderung in Anspruch nehmen, aber wenn die jüdischen Gemeinden Verluste geltend machen, haben sie keine Ansprüche auf finanzielle Entschädigung, selbst wenn das in Deutschland stattgefunden hat, dieser Diebstahl, aus welchen Gründen auch immer. Und schlussendlich, hier möchte ich noch einmal wiederholen, das, was die Vertreter des Kunstmarkts gesagt haben. Die meisten Ansprüche sind kleinere Objekte, die nicht besonders wertvoll sind. Das heißt, man kann jetzt keinen Prozess etablieren, der so kostenintensiv ist, dass viele Leute die Gerechtigkeit nicht daraus bekommen können, weil die Kosten übermäßig hoch sind im Verhältnis zum Preis des Kunstgegenstandes. Wir hoffen, dass die nächsten Erstattungen dann auch in Deutschland möglich werden, Restitution nach höheren moralischen Ansprüchen. Und ich glaube, es muss auch in der Zukunft wichtig sein und gewährleistet sein, dass das Richtige geschieht. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Perestegi. Zum Abschluss würde ich gern BKM und BMJ noch mal das Wort geben. Herr Görgen, bitte.
Vielen Dank. Lieber Herr Papier, der erste Dank an Sie. Einmal als Wiederholung meines Dankes im März diesen Jahres, dann aber auch für die zahlreichen Gespräche, die wir zwischendurch hatten und vor allen Dingen dafür, dass Sie auch den Übergang weiter so tatkräftig und aktiv mitgestalten. Ehrlich gesagt, in der Sache fühle ich mich Ihnen viel näher. Sie hatten im September des vergangenen Jahres ja einseitige Anrufbarkeit, Verbindlichkeit, Schiedsgerichtbarkeit, also auch, dass man bei der Zusammensetzung und bei den Entscheidungsmechanismen, dass man da klare Regeln hat. Eigentlich dachte ich, wir gehen schon viel mehr in Ihre Richtung, aber vielleicht vertiefen wir dieses Gespräch noch mal bei anderer Gelegenheit für heute. Deswegen vielen Dank an Sie und die ganze Beratende. Die erste Frage ging nach den Zeitabläufen. Ja, im Oktober 2023 waren die ersten Beschlüsse Bund, Länder, kommunale Gebietskörperschaften. Ja, im März gab es weitere Beschlüsse und wir sind nicht im März fertig geworden. Vielleicht erinnern Sie auch, es gab damals auch noch einen Zeitungsartikel von einigen Kulturministern der Länder, der nochmal einen anderen Weg aufgemacht hat. Und ja, Einigungen, ebenenübergreifende Einigungen im Föderalismus dauern manchmal länger, als die Bundesregierung sich das vorstellt. Wir nehmen aber die Kritik gerne entgegen. So, umso mehr wollen wir das jetzt zu einem guten Ende führen. Und zu einem guten Ende, lieber Herr Koch, da bitte ich auch um Verständnis, zu einem guten Ende gehört auch, dass wir erst ressortabgestimmt sind. Und Minister Gremmels hat auch gesagt, dass er da in den Ländern noch die Kabinette befassen will. Und wenn wir auf der Exekutive, wir haben uns jetzt ebenenübergreifend geeinigt zwischen Ländern, kommunalen Spitzenverbänden und dem Bund. Und das finde ich, ist jedenfalls eine Leistung, die Sie zur Kenntnis nehmen können. So, wir müssen jetzt alle noch durch die Kabinette. Und nach den Kabinetten ist dann auch ein guter Zeitpunkt, noch einmal darüber zu reden. Ich bitte nur, dass Sie vielleicht auch alle erwägen, was dient denn der Sache mehr? Herr Marlow hat es eben in der Diskussion so gesagt. Er hat gesagt, das, was jetzt erreicht sei, sei sozusagen das ethische Minimum. Gideon Taylor, der Präsident JCC, hat es in seiner Pressemitteilung im Oktober einen Fortschritt genannt, der endlich erreicht sei. Herr Botmann hat heute noch mal betont, auf dem Ziel, den die Opferseite hat, das in Restitutionsgesetz wollen, ist das jedenfalls ein Schritt nach vorne, den man auch anerkennen kann. Und wenn wir alle der Meinung sind, wir wollen der Sache dienen, und der Sache dienen heißt in unserem Fall, dass wir mehr gerechte und faire Lösungen möglich machen können, dann wäre meine Bitte heute zum Abschluss, dass wir auch in den Gesprächen und in den kritischen Gesprächen unter uns überlegen, was dient denn dieser Sache. Und dafür war das heute eine sehr wichtige und interessante Anhörung. Und ich danke sehr, dass ich daran teilnehmen durfte.
Frau Schröder.
Ja, vielen Dank an die gesamte Runde, an die beratende Kommission und an die Sachverständigen. Ich will mich kurz fassen. Es gibt zu diesen zwei Punkten das eine, was ist das Inhaltliche, das Materielle, was ist das Ergebnis des Gesetzentwurfs zu Verjährung, Auskunftsanspruch und Gerichtsbarkeit oder Gerichtsweg. Das ist zum Teil, man kann sagen, wenn ich Herrn Papier höre, ist das ein fast Verriss dieses Gesetzentwurfs. Wir sehen im Ergebnis schon, dass es das ist und auch abbildet, was der Koalitionsvertrag vorgesehen hat, dass alle Bereiche ein Ansatz sind, um zu etwas mehr Gerechtigkeit zu kommen, die Wege zu öffnen. Insbesondere der Auskunftsanspruch ist ein Weg, die Türen zu öffnen, auch für diejenigen, die bisher keinen Zugang haben zu Erkenntnissen von abhandengekommenen Kunstwerken. Deswegen sehen wir auch die Frage, macht so ein Weg Sinn oder keinen Sinn? Es öffnet die Türen und das ist im Hintergrund schon mal ein wichtiger Schritt. Und wir haben auch zu der Frage, muss man nicht von vornherein die Hoffnungslosigkeit damit sehen oder sogar ein Anwalt, der ein solches Mandat annimmt, in eine Entschädigungsverpflichtung kommen, weil er sowieso keine Aussicht auf Erfolg hat mit diesem Verfahren. Ich glaube, dass man das so nicht sehen kann. Ich bin Frau Berking sehr dankbar. Sie hat da noch mal aufgezeigt, wie differenziert Beweise oder der Vortrag auch vor Gericht sein muss zu den Tatsachen und Ähnliches mehr. Und man nicht einfach sagen kann, kann ich nicht beweisen, dann ist Schluss, sondern es gibt eine sekundäre Vortragslast. Und insoweit sehen wir schon, dass das Gesetz seinen Sinn hat und insbesondere eben auch einmal die Umsetzung des Koalitionsvertrages ist. Vielleicht zum zweiten Punkt, zur beratenden Kommission und zur hier vorgestellten und auch diskutierten Ersetzung durch ein Schiedsverfahren. Da bleibt mir nur zu sagen, in der Tat ist hier noch die Beratung innerhalb der Regierung nicht abgeschlossen. Und insofern ist auch da noch keine Kabinettreife eingetreten. Zu den Bemühungen, die hier von Herrn Görgen über den lange beschriebenen Zeitraum vorgetragen sind, da kann ich gar nicht viel dazu sagen. Das ist so. Es hat viele Bemühungen dort gegeben, aber innerhalb des Kabinetts ist noch keine Einigkeit eingetreten. Deswegen bleibt es da aktuell abzuwarten. Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir sind damit am Ende der Sitzung, der heutigen Sitzung zu dem Thema angekommen. Selbstverständlich werden wir die Fachgespräche auswerten und die Fraktionen sind gehalten, ihre Schlüsse daraus zu ziehen. Ich darf noch mal herzlichen Dank sagen an alle Sachverständigen, an den Staatsminister und die Vertreter der Bundesregierung. Und natürlich auch an diejenigen, die digital zugeschaltet sind. Ich schließe mal wie bei dem letzten Gespräch. Es ist noch ein mühsamer Weg. Ich bin mir sicher, wir sehen uns in dieser Legislatur noch einmal mindestens, um die Details dann weiter zu besprechen und Ihre Expertise dazu gerne zu hören. Für heute sage ich erstmal vielen Dank, wünsche Ihnen einen guten Heimweg oder gute Verrichtung heute noch in anderen Terminen und schließe die Sitzung. Die Obleute bleiben bitte hier. Es folgt gleich die Obleute-Sitzung. Ach, wir sind in einem anderen Raum. Okay, wir gehen in einen anderen Raum, die Obleute. Okay, gut. Tschüss.